Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Schönen guten Abend, Eiszeit FM hier, euer Podcast zu den Adler Mannheim and all things Hockey. Zu den Adler Mannheim haben wir ja bereits eine DEL-Saison-Vorschau aufgenommen mit Antti Soramis. Die könnt ihr euch natürlich gerne nochmal anhören, falls ihr es sträflicherweise noch nicht getan habt. Unbedingt nachholen, alles zu den Adlern in unserer Vorschau mit Antti Soramis. Und heute geht's vor allem and all things Hockey, also die 13 anderen Teams der deutschen Eishockey-Liga. Große Liga braucht eine große Runde. Große Runde heißt, Günther Klein ist wieder dabei. Hallo Günther, schönen guten Abend.
Ein Fuck you in die Runde.
Wir nehmen das mal als Auftrag aus München oder Augsburg. Das sehen wir dann noch, wo das herkommt. Einen ebenso schönen guten Abend nach Köln an Tube Bong von heimspiel.de. Hallo Tube, schönen guten Abend.
Hallo zusammen.
Das war jetzt zu freundlich, aber damit müssen wir leben. Ebenfalls dabei ist der Phil von Eiszeit FM natürlich. Hi Phil, schönen guten Abend.
Hallo Abend, alle miteinander.
Den Flo müssen wir heute auch wieder entschuldigen. Der ist leider noch im Termin, aus dem man nicht rauskommt. Wir sehen es ihm nach. Viele Grüße an der Stelle. Und wir haben euch einen Überraschungsgast angekündigt. Er war Pressesprecher beim ERC Ingolstadt bis zum April diesen Jahres. Martin Wiebenösterer gibt seine Podcast-Premiere. Hallo Martin, schön, dass du hier deine Podcast-Premiere gibst.
Guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Wir wollen reden über die DEL, über die 13 anderen Teams, vielleicht auch noch über die Adler, wenn ihr das nachher wollt und die Zeit reicht. Wir haben so ein bisschen getippt bei uns in der Runde. Günther meinte München letzter, Augsburg erster. Das haben wir rausgenommen, weil es das Ergebnis verfälschen würde. Und deshalb beugt er sich der Schwarmintelligenz an der Stelle. Wollen auf die Teams gehen, aber wir müssen einen Gast unserer Sendung ein Stück weit verabschieden, der lange bei uns war. Günther, Tino Boos ist nicht mehr für Strafen bei der DL zuständig. Wir werden ihn vermissen, du auch.
Ich werde ihn nicht vermissen, weil er nach wie vor bei der DL arbeiten wird. Er tritt ja einen neuen Job an im sogenannten Game Center, also dem Situation Room der NHL in Toronto nachempfunden. Das ist heute vorgestellt worden auf dem Media Day der DL. Da wird er also mit einigen anderen Leuten alle Spiele, die da rein übertragen werden, monitoren, wie er sagt, und wird dann eben bestimmte Stellen kennzeichnen und die werden dann weitergeleitet, zum Beispiel an Abteilung Spielbetrieb, an Abteilung Disziplinarkommission, wo dann sein Nachfolger Lenz Funk Junior sitzen wird. Also der Tino Boos bleibt ja noch voll in der DEL dabei und es ist natürlich auch für die DEL ganz gut, weil er jetzt für die Einrichtung dieses neuen Tools Game Center ein erfahrener Mann ist. Und dass sie hier eine wichtige Rolle spielen wird.
Wie war es denn überhaupt beim Media Day? Ist es so, Günther, du warst der Einzige, glaube ich, von uns, der da war. Ansonsten, Kollegen, widerspricht mir. Deswegen würde ich direkt nochmal nachfragen, wie war es denn beim Media Day? So, es gab ja dieses Jahr keine Skills Competition. Man hat gesagt, man sieht es anders auf. Was kannst du erzählen?
Ja, es war eine ganz gute Veranstaltung. Also erstens, was schon mal gut war, war die Örtlichkeit, die gewählt worden ist, heißt Stahlwerk, ist so eine Event-Location, die genügend Platz bietet. Vor allem ist in Düsseldorf, dadurch sind viele Kollegen aus NRW gekommen. Als es in Mannheim war, die letzten 2-3 Jahre, da war der Besuch doch verhalten, weil das halt dann doch etwas weniger zentral liegt. Zum Ablauf, es gab ein Referat von Lars Brüggemann, also er hat gesprochen, beziehungsweise in seinem Singsang, also er hat so gesungen über die Philosophie des Schiedsrichterwesens, hat ein paar ganz interessante Sachen erzählt, dass man zum Beispiel nicht fordern sollte, dass ein Schiedsrichter perfekt zu sein hat, weil das nicht geht, weil es nicht nur schwarze und weiße Entscheidungen gibt, sondern eben auch einen Graubereich und einen großen Ermessensspielraum. Dann gab es die übliche Sponsorenpräsentation. Es waren dann auch kurz Vertreter von 5, 6 Vereinen auf der Bühne. Das war jetzt auch nicht so essentiell, aber es gab dann hinterher noch die Möglichkeit, mit eigentlich allen 14 Clubs zu sprechen. Im 5-Minuten-Wechsel, also wie beim Speed-Dating, da hing tatsächlich ein Schild, auf dem Speed-Dating stand. Und da ertönt ja immer so ein akustisches Signal, wenn die 5 Minuten rum waren. Man hat sich also nicht so sklavisch dran gehalten, man hat manchmal ein bisschen länger gesprochen und natürlich nicht alle 14 Stationen ist man dann abgegangen oder 15 mit Gernot Trübke, der dann für die Liga noch da stand. Aber man konnte dann doch zumindest so 7, 8 Vereine abklappern. Ein paar waren jetzt nicht so gefragt, also Straubing und Iserlohn, die taten mir dann schon fast ein bisschen leid, also die hätten sich dann so gegenseitig speeddaten sollen.
Singles in deiner Nähe warten auf deinen Anruf. Covestro hat bekannt gegeben oder wurde heute bekannt gegeben, dass als Sponsor aussteigen nach Ende der Saison. War, glaube ich, auch so eine Nachricht, die da heute noch durchkam. Martin, die DL-Saison, in die wir jetzt gehen, ist die letzte, bevor es dann wieder Ab- und Aufstieg geben wird. Glaubst du, dass das eine Rolle spielen wird, schon wenn man sich die Planung jetzt anschaut, wenn man auf die Teams schaut, dass den Charakter der Liga ein Stück weit schon prägen wird dieses Jahr, zumindest im Keller natürlich?
Ja, ich denke schon. Ich denke, dass vor allem die Teams wie Iserlohn so ein bisschen kreativ auf dem Transfermarkt waren als in den Jahren zuvor. Ob sich die Saison dann das schon bemerkbar macht, ob sie deswegen schon Erfolg haben, das weiß ich jetzt nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass ein paar Spieler sich jetzt da auf Probe vorspielen können. Ich denke da zum Beispiel an die früheren Bozner wie Helmo, und wenn sie sich tauglich erweisen, dann werden die dann nächstes Jahr auch wieder an Bord sein. Ich denke, dass es für viele so ein Jahr ist, in dem viel gehen kann, weil das ein oder andere Team eine kleine Wundertüte ist. Aber vor allem auch mit Blick auf die nächste Saison dann schon perspektivisch geschaut wurde. Und ich kann mir auch vorstellen, dass bei vielen Spielern Optionen im Vertrag drin sind auf ein weiteres Jahr.
Tube, und es gibt die Neuerung, dass man jetzt einen zweiten U23-Spieler auf den Spielberichtsbogen nehmen muss, wenn man sozusagen komplett auffüllen will. Hältst du das für einen richtigen Weg? Letztes Jahr war es ja einer, jetzt hat man es erhöht auf zwei. Es gibt einiges an Kritik daran. Wie schätzt du das ein?
Das ist, glaube ich, auch immer sehr teamabhängig. Gerade die Teams, die eine gute Jugendarbeit haben, denen ist das im Zweifelsfall egal. Also gucken wir die Adler an, gucken wir die Haie an, gucken wir Berlin an. Da braucht man sich keine Gedanken zu machen. Wenn man sich andere Teams anguckt, die müssen dann schon gucken, wie sie da hinkommen. Ich finde es übrigens wieder toll, dass die DEL wieder ein Geheimnis draus macht, was denn der genaue Stichtag ist für diese Regelung. Also welchen Tag man genau nimmt, weil ja, je nachdem, wenn man sich das ganze Jahr anguckt, 96 und alles, was jünger ist, da gibt es Teams, die haben inklusive Förderlizenzspieler zweistellige Spieleranzahlen in diesem Bereich. Nur es gibt ja wahrscheinlich wieder irgendeinen Stichtag mitten im Jahr, der genommen wird, und dann sieht das Ganze schon wieder anders aus, weil da eben einige dann wieder nicht mehr reinfallen.
Ich dachte immer, es wäre so 1.7. wegen der Jahrgänge aus Jugendbereich.
Aber das ist ein...
Ich bin naiv.
Ein hervorragendes Gerücht, aber es wurde nie bestätigt. Martin, kannst du da vielleicht was zu sagen? Weißt du das vielleicht?
Weil ich 1.6. oder 1.7. Genau, 1.6. oder 1.7. Ich habe es mir auf der IHC-Homepage geschrieben gehabt. Weiß es jetzt leider nicht mehr auswendig im Kopf, aber ja, 1.6. oder 1.7. war das Datum.
Okay. Weil dann müsste man da nochmal gucken, aber wie gesagt, um es namentlich zu sagen, tatsächlich die beiden im Rhein und Düsseldorf mit 12 Jahrgang 96 und jünger im Kader, wohlgemerkt jetzt auch Torhüter und ausländische Spieler, die jünger sind, mal mitgezählt, sonst hätte ich es nicht ganz so schnell rausfiltern können, und bei den Haien sind es 10, ja, und dann folgt Mannheim mit 8, Berlin mit 8, München mit 7, also das sind schon so die mit den vielen Spielern in diesem Bereich, ne?
Also was ich euch sagen kann, ist, dass Andi Eder nicht bei U23 ist, und der ist am 20.03.96 geboren. Das ist einer, der jetzt rausgefallen ist aus der Regelung. Ich habe auch mal einen Stichtag gehört von den Münchnern, habe aber vergessen. Ich dachte auch, dass es irgendwie erste wäre.
Ja. Ich reiche ihn während der Sendung nach.
Also bleibt dran, wir reichen den Stichtag nach. Die erste große Frage wird hier live während der Sendung geklärt und beantwortet. Wir haben für uns, wie vorhin angekündigt, so ein Stück weit getippt, wo die Teams landen, wollen so von unten nach oben durchgehen, was die Schwarmintelligenz gesprochen hat. Und die Schwarmintelligenz hat gesprochen, 14. werden die Iserlohn Roosters. Deshalb fangen wir auch mit denen an. Und zwar bin ich der Einzige, der nicht auf 14 getippt hat. Vielleicht, weil ich vergessen hatte, dass ein gewisser Leon Bergmann Iserlohn verlassen hat an irgendeiner Stelle. Phil, wieso hast du Iserlohn auf 14 gesetzt?
Ja, die Frage ist, warum nicht?
Ja, okay.
Nee,
das beantwortet nie.
Nee, Quatsch. Iserlohn hat natürlich einen großen Umbruch nach der vergangenen Seuchensaison, muss man sagen. Ja, da wirklich nichts ausgelassen. Alles mitgenommen, was ging. Haben jetzt auf dem Papier eine Mannschaft. Martin hat es ja schon gesagt, sie mussten sehr kreativ sein. Da bin ich ganz bei ihm. Die Defensive sieht für mich jetzt nicht zwingend besser aus. Man hat aus der Ebel Stürmer geholt. Man hat mit Matsumoto, Camara natürlich auch gute Scorer verloren. Ich bin mir da einfach unsicher. Was ich sehr interessant finde, ist ein Tim Fleischer, den sie geholt haben, zurück. Gebürtiger Iserlohner war ja auch schon bei den Jungadlern. Vergangene Saison ein Jahr OHL und ist dort gut gestartet, hat dann aber ein bisschen Probleme bekommen und dann auch nicht mehr so aufs Scoreboard gekommen, wie er es vielleicht auch selbst gewohnt ist. Von daher, ich traue Iserlohn in der kommenden Saison gar nicht so viel zu, einfach mit. Jenige hat man einen Torwart geholt aus Nürnberg, der natürlich kein gutes Jahr hatte hinter Treutle im Vergleich zu den Jahren zuvor. Und auch den anderen Torwart, den man geholt hat, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Das war
dieses Jahr Anthony
Peters, ne? Peters, ja. Anthony, ja. Peters. Ganz gute. Andres ist ja auch ein sehr stabiler Torwart, hat ja aber auch in der vergangenen Saison wohl nicht so sein bestes Jahr gehabt und auch aus dem Grund wohl nach Iserlohn gelockt worden. Es sind sehr, sehr viele Fragezeichen einfach im Kader momentan, meiner Meinung nach. Und deswegen auch Daniel Weiß und Baxmann finde ich das interessant, die alten Haudegen aus Berlin. Aber ja, sehe ich einfach zu wenig im allgemeinen Liga-Vergleich. Deswegen mal der letzte Platz. Irgendeiner muss es ja werden.
Martin, ist das vielleicht auch ein Jahr, wo Iserlohn wieder ein bisschen Ruhe reinkriegen muss in den Verein? Weil, wenn ich dran denke, wie das letztes Jahr lief, gerade was dann mit Matthias Lange war und man hat auf einmal 4 Torhüter gehabt und ganz viele Dinge, hat man den Eindruck gehabt drumherum. Natürlich die plötzliche Krankheit der Geschäftsführung, da kam ja ganz viel zusammen bei denen. Kann das jetzt so ein Jahr sein, wo sie sich einfach konsolidieren müssen ein Stück weit? Egal wie es sportlich läuft, sondern einfach mal aufs Umfeld wieder in den Griff kriegen?
Ja, das würde ich bejahen. Ich denke, sie haben eine mutige Lösung gewählt mit dem Coach O'Leary und mit dem Sportdirektor Christian, ich bin so heiß wie Frittenfett Hommel. Zitat aus Servus TV Zeiten. Ich finde diese Lösung allerdings ziemlich sympathisch, muss ich sagen. Also ich habe Christian Hommel während meiner Zeit als Pressesprecher mal so abseits kennengelernt. Da war er DNL-Trainer, auf alle Fälle Nachwuchstrainer in Iserlohn. Man hat schon gemerkt, wie der brennt für die Roosters. Insofern denke ich, ist das eine ganz gute Wahl. Er wird sicher ein bisschen lernen müssen, das ist klar. Aber ich denke, es ist insofern ein Neuaufbau, der da gestartet wird. Er wird sicher ein bisschen Zeit brauchen. Und ja, was erschwerend dazukommt, ist natürlich diese Abstiegs Regelung. Er wird nicht so viel Zeit bekommen. Allerdings glaube ich, dass er jetzt Zeit bekommt, diese Saison mal ein bisschen zu probieren und die früheren Bozner, Helmer, Petain und Finlay, die wir schon angesprochen haben, ich bin einigermaßen engmaschig nach Südtirol verknüpft. Christian Bernhard von der Süddeutschen Zeitung wäre da noch besser verknüpft, aber die haben dort einen guten Namen hinterlassen. Ob sie gut genug sind für die DEL, ich denke schon. Ob sie allerdings so diese Topscorer-Reihe einnehmen können, das müssen sie erst beweisen. In der Vorbereitung waren sie es nicht. Und ich denke, das wird ein schweres Jahr. Auch ich habe Iserlohn ganz unten getippt. Aber ich sehe es nicht als verlorenes Jahr an. Also ich denke, mit Blick auf die Abstiegsregelung könnte das ein wichtiges Jahr sein, um ja mal einen frischen Wind reinzubringen, den einen oder anderen Spielern zu testen. Und gerade Helmo, der dreckig spielt, mal auch ein bisschen über das Gute hinausgeht und auch scoren kann, der sollte eigentlich das ja, Potenzial zu einem Publikumsliebling in Iserlohn mitbringen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das die Fans dann auch honorieren, auch wenn es sportlich vielleicht nicht so laufen sollte, kann ich mir vorstellen, dass die Mannschaft wieder besser angenommen wird.
Was man natürlich sagen muss, eine Eishalle, die eine Waffelampel hat, wird für immer unsere Sympathien haben. Und du kriegst einen Durstlöcher zu kaufen. Immer noch das geilste Eishockey-Erlebnis, was ich in der DL bisher hatte, ein Spiel in Iserlohn, wo dir einfach auf diesen Presseplätzen vorne so komplett das Dach wegfliegt, wenn die hinter dir abgehen.
Dieses Pressedach haben sie ja nur hingebaut, nachdem in den Playoffs 2015 mein Laptop kaputt gegangen ist, weil ich mit Bier überschüttet worden bin von der Fankurve dahinter.
Es war nicht der erste Laptop, der da kaputt ging.
Ja, das sind einige.
Der Vollständigkeit halber zum Thema Iserlohn. Ich habe sie nicht auf den letzten Platz getippt. Ich habe ja München getippt als letzten. Ja. Also ich hatte auch jetzt wenig Vorstellung davon, was Iserlohn da genau macht. Also ich habe jetzt heute mal den Trainer erlebt, den O'Leary. Der war ja lange in der Schweiz, was man übrigens hört. Ja, also er hat wirklich so einen leichten eidgenössischen Dialekt drin. Er hat auch so eine Schweizer Figur. Also ich glaube, er hat da den Käsespezialitäten in Lausanne, wo er, glaube ich, war, längere Jahre, hat er dann doch erheblich zugesprochen. Ja, die Mannschaft interessant, wie jemand aus Südtirol dann hier spielen wird. In Augsburg würde man sich jetzt natürlich an den großen Präzedenzfall erinnern, vor 20 Jahren in etwa. Hat Augsburg damals die Stars aus Bozen geholt. Das waren die Herren Maslenikow und Wostrikow. Und da dachte man, ja gut, wenn die aus Italien kommen, dritte Reihe in Deutschland, mehr wird es nicht werden. Und es waren eigentlich die Sturmstars der Vereinsgeschichte dann. Also die haben natürlich überragend eingeschlagen, wobei natürlich als ehemalige Spieler von ZSK Moskau, dort ausgebildet noch zur Zeit, als ZSK noch ZSKA war, haben natürlich international einen anderen Stellenwert, aber die haben im Ausland halt bis dahin nur in Italien gespielt und danach dann eben noch zum Ausklang in der DEL. Interessant, sicher Torhüterpositionen, weil voriges Jahr, eigentlich die letzten Jahre, war Iserlohn immer gut aufgestellt auf der Torwartposition und irgendwie haben die sich da selber total zerschossen. Also ich kann das nach wie vor nicht nachvollziehen. Die hatten zwei intakte Torhüter und haben einen dritten dazugeholt und da gab es ein einziges Durcheinander. Und am Ende war dann Torhüter eigentlich eine Schwachstelle bei ihnen. Bei Andreas Jenicke glaube ich schon, dass der in dieser neuen Konstellation wieder so spielen kann, wie er in Nürnberg vor 2-3 Jahren war. Und der eine solide Nummer 1 werden kann. Und dann fiel mir noch ein Name auf in der Aufstellung im Roster, ein junger Spieler, Jahrgang 98, Neil Szymanski. Fällt mir zunächst auf, weil ich seinen Vater habe spielen sehen, John Szymanski. Da merkt man dann, wie alt man wird. Der kam Mitte der 80er Jahre nach Deutschland als junger Team Kanada-Spieler. Ein sehr lässiger Typ, über den man sagt, er würde am liebsten mit Kopfhörern und dem Helm aufs Eis gehen. Und damals, Mitte der 80er, ja, da hat noch niemand Kopfhörer getragen. Ja, da war Kopfhörer was mit Kabel und für zu Hause und nichts mit Ohrstöpseln und so weiter. Der hat damals, ihr werdet es erraten, zunächst in Augsburg gespielt, war aber dann sehr lange in verschiedenen in der Oberliga unterwegs. Vor allem, glaube ich, Klostersee, so Erding, diese Ecke, war dann später auch Trainer, was einen immer wieder erstaunt, dass die lässigsten Spieler dann ernsthafte Trainer werden. Und sein Sohn war in der Salzburger Akademie und ja, und jetzt zuletzt in Kanada dann mit ein Jahr. Also da bin ich schon gespannt, was da kommt. Aber offensichtlich ist er wohl eines der besseren Talente aus dem Jahrgang.
Dann nehmen wir das so mit und ich gucke gerade mal, wer bei uns auf Platz 13 gelandet ist.
Ich würde noch eine Sache kurz anschließen, Sven. Iserlohn ist tatsächlich die letzten Jahre ungeachtet außer Mannheim mit Larkin, aber das ist ja noch so eine andere Sache, der einzige Verein, der schon mit 10 vergebenen Lizenzen in die Saison geht.
Das heißt, sie haben dann kaum noch Spielraum hinterher.
Die haben kaum noch Spielraum und einer muss tatsächlich von Beginn an auf der Tribüne sitzen.
Ich frage mich eben immer, das gilt übrigens auch für Mannheim, bei 10 Lizenzen, wenn einer sitzen muss, ob du dann nicht automatisch irgendwie einen Torhüter nimmst. In vielen Fällen.
Das ist dann die Frage. Also bei Iserlohn lag es ja unter anderem auch daran, sie hatten ja Madajski geholt, der ja bei den Haien letztes Jahr noch war, der jetzt allerdings dann doch irgendwie in der Heimat geblieben ist. Und dann haben sie ja Bobby Raymond noch nachverpflichtet und damit halt diese 10. Lizenz noch ausgeben müssen. Am Ende vorher waren sie auch bei 9. Also haben sie da auf dem deutschen Markt wohl nichts mehr gefunden, um dann nochmal nachzulegen. Und von daher bin ich mal gespannt. Klar ist natürlich auch immer, es kann auch immer einer verletzt sein, dann gibt sich die Sache sowieso nicht. Aber ja, wenn alle fit sind, dann kann es A, immer den Goalie treffen. Oder je nachdem böses Blut geben, ne?
Kann auch Motivation sein. Also ich denke schon, dass es muss nicht negativ sein.
Ja, aber gerade bei Iserlohn ist es mir aufgefallen, weil ja doch einen sehr dehnbaren Einbürgerungsparagrafen zu haben scheinen.
Vielleicht nicht mehr.
Ja. Ja, warum dieses Risiko nehmen, wo du doch in der letzten Saison noch jemand hättest einbürgern können? Aber ich habe ja gelernt, die Gesetze sind überall gleich und Bremerhaven kann das nicht mehr hören, womit uns ein wunderbarer Übergang zu unserem Platz 13 gelungen wäre. Fast schon zu großartig. Bremerhaven ist auf 13 gelandet in unseren Tipps. Bei mir sind sie wieder in Playoffs, weil sie irgendwie immer in den Playoffs sind. Ich kann eigentlich gar nicht genau sagen, warum, wie man das anders sehen kann, aber insgesamt haben die dieses Jahr ist, Moment, jetzt muss ich kurz schauen, ob ich mich nicht verzählt habe. Nee, das stimmt schon. Bremerhaven. Ich hab hier in der Tabelle was falsch getippt, deshalb sieht es gerade etwas merkwürdig aus hier und deshalb bin ich gerade am Rudern und Springen. Wir nehmen live auf, ihr kriegt es mit. Bremerhaven ist bei uns auf 13 gekommen. Doch, das stimmt. Dann habe ich ja, wenn man eine Excel vor sich hat und eine Excel nicht lesen kann, dann soll man es bleiben lassen. Ich suche mir jetzt einen anderen Job. Günther, Bremerhaven, wieder Leute abgegeben, wieder Ausländer gefunden, immer noch wieder Deutsche dabei. Ross Mauermann zurück nach langer Verletzung. Weiterhin ein spannendes Team oder wie siehst du das eigentlich so? Kleiner Etat und jedes Jahr in Playoffs dabei. Man wartet ja drauf, dass es mal nicht mehr funktionieren, dass es dieses Jahr gibt. Man sagt ja seit Jahren, dieses Jahr schaffen sie es nicht mehr und sie haben es bisher immer geschafft. Schaffen sie es dieses Jahr auch wieder?
Genauso habe ich heute mein Speed-Dating-Gespräch mit Herrn Frey eingeleitet.
Wow.
Und habe gemerkt, er ist nicht ganz so optimistisch. Also bei so einem Media Day, da strahlen ja alle Optimismus aus. Alle Vereine mit dem neuen Trainer, es ist ganz toll und die sehen dann immer das Potenzial, das in der Mannschaft steckt.
Beste
und
Vorbereitung aller Zeiten.
Genau, es wird natürlich nichts schief gehen und endlich passen menschlich alle zusammen. Alfred Prey hat so ein bisschen traurig gewirkt. Die Stimmung war so ein bisschen unten, so wie sein Schnauzbart so runterhängt. So war es auch bei ihm. Also er sieht seine Mannschaft schon als Opfer des Erfolgs, dass halt da auch immer gute Leute weggeholt werden. Das ist jetzt in den vergangenen 3 Jahren auch dann wirklich passiert. Die haben ja eigentlich die erfolgreichste Saison ihrer Vereinsgeschichte hinter sich. Also wenn man das Abschneiden in der Hauptrunde zum Maßstab nimmt. Sie sind halt dann in den Pre-Playoffs auf Nürnberg getroffen, als die dann gerade so im Aufschwung befindlich waren. Ich habe auch dieses Thema Einbürgerungen angesprochen und da hat sich natürlich die Bremerhavener Einstellung nicht geändert. Es ist ja auch korrekt, was er sagt. Ja, also die Leute, die sie holen, die haben ja diese deutschen Wurzeln. Ja, und so ist auch das politische Prozedere. Also ich habe da auch im Verwandtenkreis so einen Fall von jemandem, der zum ersten Mal in Deutschland war bei uns und der also tatsächlich kein Wort Deutsch spricht und eigentlich wirklich Kanadier ist, aber halt da über familiäre Wurzeln mit dem auch deutsch klingenden Nachnamen tatsächlich schon mit den kompletten deutschen Papieren, mit Personalausweis und Reisepass nach Toronto zu uns rübergekommen ist. Und der Herr Brey hat mir dann auch den Christian Hilbrich vorgestellt. Der stand bei ihm mit am Tisch. Das ist ein neuer Stürmer, der ist aus Krümmitschau gekommen, ist ein Deutsch-Kanadier, ja, wenn man es also so ausdrücken will. Er ist Deutsche, ist in Frankfurt geboren und die Familie ist dann halt ausgewandert und er hat sich dann halt wegen Eishockey dann entschieden, in Deutschland sein Glück zu suchen. Er spricht auch Deutsch, ja, jetzt also nicht brillant, aber ich sage mal, das war so zum Beispiel auch bei Danny Novak, einem der ersten in Deutschland geborenen, in Kanada aufgewachsenen, der dann vor 30 Jahren zurückgekommen ist als junger Spieler, der musste sich dann an die Sprache, die er aus seiner Kindheit oder von zu Hause irgendwo noch im Kopf hat, wieder gewöhnen. Bei Olaf Kölzig war es genauso, ja. Also der konnte auch Deutsch, aber es musste immer so ein bisschen geweckt werden. Ja, und ansonsten sagt der Alfred Brey, es ist legal, was wir machen. Stimmt ja auch und andere machen das auch so. Es ist eben der Weg der Fishtown Penguins Bremerhaven. Die Zuschauer honorieren das, die haben wieder über 3000 Dauerkarten verkauft, die haben eine Stadionauslastung von 96%. Und ja, man glaubt, dass dieser glückliche Lauf ja irgendwann vielleicht mal zu Ende gehen wird. Auf der anderen Seite, sie haben halt mit Thomas Pöpperle einen sehr guten Torhüter. Ja, sie haben mit Mike Moore in der Abwehr eine echte Integrationsfigur. Und sie haben auch vorne zum Beispiel den Jan Urbas. Muss ich auch sagen, das ist ein Stürmer, der halt schon mit zu den Besseren in der DEL einfach gehört. Ein Riesenkörper, ein guter Skater, Torriecher, erfahren, nervenstark. Also ein toller Spieler, den sicher andere auch gern hätten. Und er ist immer noch Slowene, er ist immer noch nicht Deutscher, ja, obwohl er jetzt schon ein paar Jahre da ist.
Ja, ich muss zugeben, dass ich Bremerhaven mag. Es ist ein sympathischer Standort.
Die haben immer bei euch trainiert.
Von den Leuten her. Ja, genau. Also es gibt viele Clubs, die in Ingolstadt, wenn die ein Auswärtsspiel in Bayern haben, in Ingolstadt neben den Stadion schlafen und dann im Stadion trainieren und dann eben zum Auswärtsspiel noch eine Stunde weiterfahren. Sind sympathische, bodenständige Leute. Also ich mag die. Ja, wie nennt man das? Die Geschäftsstelle, die Geschäftsstellenmitarbeiter sind alle sehr nett.
Backoffice war das Wort, oder?
Genau, Backoffice, danke. Ja. Genau das habe ich gesucht. Sind alle sehr nette Leute, bodenständig, sehr bemüht und Alfred Brey auch sehr angenehm, wenn er dann in Bayern ist, verfällt er wieder in das Oberpfälzisch. Ich werde jetzt keinen Witz über Oberpfälzisch machen, aber er hat einen lustigen Dialekt, Mischung Oberpfälzisch und Norddeutsch mit dem ST statt dem St, ist auf alle Fälle sehr lustig, aber ist ein netter Typ, sind alle sehr bemüht. Ich glaube tatsächlich allerdings auch, wie es Günther Klein eben gesagt hat, ich denke, dass sie ein bisschen Opfer des Erfolgs geworden sind und dieses Jahr schon ganz gut mitspielen, aber vielleicht auf der einen oder anderen Position zu schwach besetzt sind, als dass es für die Playoffs reichen könnte. Ist aber ja. Allerdings auch vollkommen nachvollziehbar, wenn es bei Bremerhaven nicht jedes Jahr für die Playoffs reicht.
Sehe ich genauso. Ich glaube vor allem, dass halt auf dem U23-Spot, wo man jetzt nur Tom Horschel in der Verteidigung hat und einen Luca Gläser im Sturm, der aus Bayreuth kommt, der auch Jungadler-Vergangenheit hat, dort auch in der DNL Torschützenkönig war, dann Bayreuth auch immer gut gestartet ist die vergangenen 2 Jahre und dann auch immer ein bisschen eingebrochen ist, jung Vater geworden, jetzt auch erst 21 geworden und ist halt auch die Frage, wie setzt man die jungen Spieler ein, gerade wenn man nur 2 Stück hat und kann man sich's leisten, eine Saison mit 6 Verteidigern und 11 Stürmern nur zu spielen dann quasi. Also das ist ein bisschen Quantität, Qualitätsfrage auch auf den U23-Spot und das könnte für Bremerhaven am Ende vielleicht auch ein bisschen der Casus Knactus sein.
Lustigerweise war es ja in den vergangenen Jahren so, dass die Stürmer der, ja, zweiten oder dritten Reihe eher wegverpflichtet wurden und bei anderen Clubs dann richtig eingeschlagen sind, wie Jason Best zum Beispiel, der in Nürnberg eine sehr gute Saison gespielt hat und jetzt auch in Köln in der Vorbereitung ganz gut losgelegt hat. Ich bin von Zengerle und Urbas und Verlic überzeugt und auch Friesen hat jetzt so ein bisschen die Torjägerqualitäten gezeigt. Allerdings glaube ich, dass es dieses Jahr eben so Secondary Scoring aus den hinteren Reihen eher nicht so geben wird.
Schweigen im Wald, dann lassen wir das doch einfach so stehen. Zu Bremerhaven. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir haben ja vorhin gewitzelt, anderthalb Stunden zu den Adlern haben wir gestern aufgenommen, 19,5 Stunden haben wir vor uns. Dann lassen wir es einfach so stehen. Eine Frage habe ich dann noch. Die haben mit Thomas Sikora von Tichy den Torschützenkönig der polnischen Liga verpflichtet. Martin, du hast ja Statistiken geführt und die auch bei Twitter gepostet.
Scheint ein torgefährlicher Mann zu sein. Also er hat in der Vorbereitung 4 Tore geschossen, 0 Vorlagen, aber 4 Tore ist nicht schlecht. Ohne es zu wissen, es ist mal wieder ein Transfer, wie ihn Alfred Prey liebt. Den hatte keiner so richtig auf dem Schirm. Mich würde nicht wundern, wenn der über den früheren und mittlerweile abgetretenen Co-Trainer McPherson gekommen wäre, der ja zwischenzeitlich mal in Polen gespielt hat. Könnte ich mir vorstellen, dass so die Verbindung kam, aber ja, ist ein sehr ungewöhnlicher Transfer für die DEL. Mal sehen, ich bin gespannt.
So, und damit wir jetzt eine kleine Pause einlegen, weil jeder gute Podcast geht mal 13 Minuten, hat uns die Bitkom, glaube ich, erzählt und wir sind schon bei, wenn die Aufzeichnung stimmt, bei 31. Ein kurzer Werbeblock. Ihr könnt Eiszeit FM folgen. Ihr hört Eiszeit FM nämlich gerade bei Twitter @eiszeit_FM. Ihr könnt uns folgen bei Facebook, facebook.com/eiszeitfm. Ihr könnt uns bei Instagram folgen, eiszeit_FM. Da machen wir etwas mehr als noch in der letzten Saison. Ihr könnt unseren Gästen folgen und das solltet ihr auch tun. Tube unter @highlife83, Günther unter gück62. Philipp gibt's bei Twitter nicht, er weigert sich immer noch, wir arbeiten dran. Und Martin könnt ihr folgen unter Muidorfer, findet ihr aber auch in unserer Timeline drin mit Sicherheit. Mir könnt ihr folgen unter @zugzwang74, wer es noch nicht tut. Ihr könnt uns übrigens auch hören mittlerweile bei Spotify seit einiger Zeit. Ihr könnt uns auf den sonstigen Kanälen hören und eine iTunes-Rezension ist immer was uns hilft und worüber wir uns sehr freuen. So, jetzt hat sich jeder was zu trinken geholt und wir kommen zu den nächsten Teams. Tube, wir haben die Teams Krefeld und Straubing auf den gleichen Platz getippt, was auch ihren Schnitt angeht. Krefelder tauchen für mich ein paar überraschende Namen auf, wenn ich so drauf schaue. Laurin Braun, Jeremy Welch kommt aus Wolfsburg, Mark Kunderi aus Berlin, vor 2 Jahren noch der große Mann in Augsburg, dann nach Berlin gewechselt, jetzt in Krefeld. Was ist denn gerade in Krefeld? Also in Krefeld tut sich was, kann man sagen.
Da tut sich einiges momentan. Ich weiß nur noch nicht, in welche Richtung das bei den Krefeldern gehen kann. Also es hat ein bisschen Potenzial. Ich habe sie selbst trotzdem auf 11. Kann man dazu sagen, jetzt haben wir die 4 unten, sind bei mir nicht ganz in der Reihenfolge, aber es sind diese 4 Teams, die du jetzt als die letzten 4 genannt hast. Ich habe die Krefelder jetzt ja schon mal gesehen beim Testspiel gegen die Haie. Klar, da war jetzt noch nicht alles mit dabei. Da schont man ein paar angeschlagene Spieler, da sind auch noch nicht alle fit gewesen. Es hapert da noch an einigen Stellen. Gerade in der Verteidigung muss man dann auch bei Krefeld sagen, dass man da auch wieder, da hat man eine vielleicht anderthalb Reihen, die da wirklich, wo man sagen kann, tauglich sind. Mark Kunderi war jetzt noch wieder nicht dabei. Philipp Rogiser hat gezeigt, dass er es kann. Garrett Noonan letztes Jahr eine ordentliche Saison gespielt. Und wenn du danach allerdings dann schon Thorsten Ankert als neuen Kapitän und als im Prinzip dritten Mann in der Verteidigung hast, weißt du genau, dass da nach vorne nicht viel Output sein wird. Das wird eher Richtung Shutdown-Defense gehen. Genauso haben sie auch gespielt. Also wirklich hinten massiv und dann mit schnellen Kontern nach vorne. Dafür haben sie auch die Leute, klar, Daniel Pieter, muss man niemandem in der Liga mehr erklären, wie der funktioniert. Chad Costello nach seinem schlechten Jahr in Iserlohn ist da letztes Jahr in Krefeld wieder aufgeblüht. Ja, Jeremy Welch dazu geholt, der hat ein super Jahr gehabt in Bremerhaven. Danach wurde es ein bisschen sehr ruhig um ihn. Mal gucken, ob er da jetzt in Krefeld wieder an die Leistung anknüpfen kann. Kai Hospelt aus Köln, wahrscheinlich der teuerste vierte Reihe Center, den es je in der Liga gab.
In Köln oder in Krefeld?
In Köln. ja, in Krefeld spielt er jetzt zweite Reihe, dritte Reihe, je nachdem, wie man es sieht, plus Powerplay wieder, was er in Köln ja auch nicht mehr gespielt hat. Also von den Namen her ganz okay. Es muss halt dann am Ende auch passen, aber dass es am Ende auch passt, dafür haben sie einen verpflichtet, den man vielleicht in der DEL so gar nicht erwartet, und ich hätte lange Zeit gesagt, das ist die beste Goalie-Verpflichtung dieses Jahr in der DEL, bis dann Mannheim kam, aber Krefeld hat Jussi Rünnes verpflichtet. Der hat unter anderem eine kleine NHL-Vergangenheit, der hat Saisons in der finnischen Liga mit unter 2 Gegentoren mit über 92% Fangquote im Schnitt abgeliefert. Letztes Jahr noch 21 Spiele mit einer 93er Fangquote. Das ist ein brutal starker Goalie. Und wie gesagt, wenn man vor dem so ein bisschen eine Mauer aufbauen kann, dann wird es wie letztes Jahr, denke ich, wieder Richtung Platz 10 gehen. Aber sie werden ihn auch wieder nicht erreichen.
Ich würde sagen, es ist typische, von der Torwartposition abgesehen, typische Einkaufspolitik eines Low-Budget-Teams. Man versucht, Leute zu kriegen, die eigentlich was können, aber bei denen irgendwas schiefgelaufen ist in der jüngsten Vergangenheit und die darum sich beweisen müssen, nicht mehr die große Auswahl haben und etwas billiger geworden sind. So haben schon viele Vereine agiert. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Ich glaube nicht, dass sie wesentlich stärker sind als im letzten Jahr. Die Rechnung von Matthias Roos, der ja dort für alles zuständig ist, die lautet, wir haben sehr lange auf Platz 8, 9, 10 gestanden, sind erst zum Schluss rausgefallen und wir verstärken uns jetzt gefühlt ein bisschen und dadurch müsste es eigentlich laut Mathematik der Fall sein, dass wir dieses Jahr dann Top 10 sind. Ich würde auch daran zweifeln.
Martin, wie viele Jobs hat eigentlich Matthias Roos in Krefeld mittlerweile?
Ich glaube, in der Krefelder Geschäftsstelle hat jeder viel zu tun. Generell haben in den allen Teams, die nicht Top 4 sind, denke ich, haben die Leute sehr viel zu tun auf der Geschäftsstelle. Also es ist ein langer Arbeitstag. Ich denke, ich schließe mich an, also Krefeld wird es wieder schwer haben mit den Playoffs, auch wenn ich es ähnlich wie Iserlohn interessant finde, was sie so gemacht haben, auch mit Blick auf das U23-Team, das sie jetzt installiert haben. Und mit dem einen oder anderen interessanten jungen Mann drin. Ja, ich tue mich da auch ehrlich gesagt ein bisschen schwer dran zu glauben. Ihr Top-Torjäger Berglund ist in die KHL abgegangen und Hospel ist jetzt aktuell der Topscorer. Ist schon ein guter, aber ich denke, da muss mehr von anderen Leuten kommen. Pieter war in der Vorbereitung jetzt eher noch kein Faktor. Und das ist eigentlich ein sehr guter Power-Forward. Der muss schon noch drauflegen, ähnlich wie es Günther gesagt hat, muss ein Welch oder Braun die Punktemarken erreichen, die sie mal erreicht hatten, allerdings nicht im vergangenen Jahr. Dann kann es werden. Was werden mit den Playoffs? Ansonsten sehe ich die Krefelder trotz des sehr guten Torhüters nicht drin.
Dann nehmen wir das so mit und gehen zum nächsten Team, das wir gleich getippt haben, was Krefeld angeht. Straubing Tigers. Ich bleibe mal bei den Bayern. Phil, verzeih mir bitte. Günther, Straubing, auch ein Team, für das sich wenige interessiert haben. Beim Speeddating haben wir gelernt. Etwas vereinsamt bei DL sucht Frau. Das soll ich sagen, wenn ich mir letztes Jahr Straubing angeschaut habe, dann hat sich letztes Jahr viel getan bei Straubing im Kader. Dieses Jahr ist ja mein Eindruck, dass es relativ ruhig geblieben ist, was so neue Spieler anging, dass es eher so ein Jahr ist, wo man das vom letzten Jahr fortsetzen will, was sich da getan hat. Ich meine, der große Wechsel in Straubing findet ja eh in der kommenden Saison dann statt, wie man jetzt schon weiß.
Ja, wenn dann Leubel nach Mannheim geht.
Leubel in der NHL geht, bitte, da geht
nicht mehr. Ja, genau, ja. Natürlich, das wird natürlich ein wertvoller und interessanter Transfer für Mannheim. Ich glaube, dass die Straubinger nichts falsch machen und mich wundert es, dass sie so weit unten eingeschätzt werden, denn die hatten eine gute letzte Saison, ja, waren auch hinten raus ziemlich stark, hatten ein bisschen Pech von der Platzierung her, weil da halt alles sehr, sehr nah zusammen war in diesem Mittelfeld, das ja im Grunde schon bei Platz 3 begann, aber sie waren jetzt auf der Torwartposition stabil. Ja, sie haben mit Jeremy Williams, glaube ich, auch den Topscorer der DL-Hauptrunde gestellt, haben mit Connolly einen herausragenden Spielmacher. Travis Turnbull, glaube ich, hat sich da gut etabliert. Ja, der hat da reingepasst. Dann Fredrik Eriksson, auch ein sehr wertvoller Spieler, der die Verteidigung stabilisiert hat, ja, bis ihm Patrick Hager dann ins Knie gelaufen ist. Die einzige Position, die, sag mal, so etwas unsympathisch war, war halt Herr Akulatze in der Verteidigung mit seinen 173 Strafminuten und diversen Aktionen, die er da veranstaltet hat. Aber eigentlich sind die auf dem richtigen Weg und ich glaube, weil eben so viele Vereine so einen radikalen Wechsel im Kader haben, dass Straubing da ganz gut reinkommen wird. Und ich sehe die eher so jetzt um Platz 7, 8 mitspielen, als dass ich sie außerhalb der Playoff-Ränge sehe.
Also ich habe sie auch. Würde ich als zweiter Bayer zum Wort greifen. Ich habe sie tatsächlich nicht in den Playoffs getippt, allerdings nur aufgrund der Konkurrenz, dieses Jahr gibt. Also ich könnte mir genauso vorstellen, dass sie da reinkommen. Es stimmt, der Kader ist ziemlich gleich geblieben. Allerdings sehe ich da so das Gegenprinzip zu Krefeld. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere so ein bisschen über seine normalen Werten im Vorjahr gespielt hat. Da hat eben alles zusammengepasst und mittlerweile weiß auch jeder, wo Jeremy Williams beim Powerplay steht und er hat einen Großteil seiner Punkte im Powerplay gemacht. Ich denke, dass sie ein bisschen schwerer haben werden. Und übrigens an dieser Stelle, wenn es klappt mit den Playoffs, dann nur dank den Herrn Brunhuber, der ja der neue Star ist, zumindest ist er auf dem Sonderheft der Eishockey News vorne drauf. Bei anderen Teams sind es Leute wie Wolf oder Seidenberg oder ja, solche Kracher und Straubing nimmt einen Rookie drauf. Das finde ich ein bisschen verwunderlich, aber.
DL2 Champion.
Ja, es ist kein schlechter. Er kommt übrigens er ist geboren in dem Ort, aus dem auch der, wie war der Name? Kübelböck, Daniel Kübelböck kommt. Also das ist bei so eine halbe
Autostunde. Oder?
Genau, ist so eine halbe Autostunde von meinem Geburtsort weg. Ist ein ganz vernünftiger Junge, was ich so höre. Scheint auch ein ganz gutes Talent zu sein. Hat auch in den Nachwuchsnationalmannschaften ansprechende Leistungen gezeigt. Der wird schon, der wird einen guten Schritt machen, aber ich denke, insgesamt wird es fürs Team extrem knapp nicht für die Playoffs reichen.
Es ist übrigens ja ganz klar, warum der auf dem Titel ist. Weil die U23-Regelung auch fürs Eishockey News Sonderheft gilt. Und die hätten nur 12 Titel rausbringen dürfen. Die mussten dann 2 mit U23-Spielern bestücken. Ich weiß es allerdings nicht, wer der 2. U23-Spieler ist. Ich habe nur das Münchner und das Augsburger Heft gesehen.
Genau, gibt es keinen anderen, glaube ich. Aber ja, ich kann es auf alle Fälle empfehlen. Also wer da reinschaut, der ist eine ganz gute Saisonvorbereitung.
Ja, darauf fußt dieser ganze Podcast hier.
Bist du von der Eishockey News bezahlt?
Also nein, ich bezahle die Eishockey News, damit ich hier diesen Podcast machen kann. der Klassiker ist nein, aber es ist wirklich immer empfehlenswert, Punkt. Also das ist so ein Ding, das schleppst du auch das ganze Jahr über irgendwie mit. Also es gibt ja auch bei anderen Sportarten, dass du das Gefühl hast, so ein Sonderheft nimmst das ganze Jahr einfach mit und packst es immer wieder ein. Und hast es dabei dieses Jahr großes Lob an die Eishockey News für die Bindung, die sie dieses Jahr gewählt haben. Das macht das Ganze deutlich einfacher und deutlich langlebiger.
Ja, das ist so, jetzt, das ist geklebt, weil in den letzten Jahren, da ist dann irgendwann einmal so die Umschlagseite, die ist dann irgendwann mal in der Tasche geblieben.
Genau. Ja. Also großes Lob nach Straubing auch an dieser Stelle.
Ja. Die sitzen da, ja. Die vertragen sich auch ganz wenig mit den Straubing Tigers, ja, ist mir heute auch wieder gesagt worden. Also mit Herrn Dunham beidseitige Funkstille.
Oh.
Ich sag lieber nichts dazu.
Lassen wir einfach so stehen. Keine Funkstille gibt es bei uns, weil das nächste Team, was war, wir haben sie auf 11 dann. Haben wir sie auf 11? Moment. 14, 13, 12, 11. Nein, auf 10. Entschuldigung. In den Pre-Playoffs als erstes Team. Die Schwenninger Wild Wings, Phil. Was ist da schiefgegangen, dass Schwenning in die Pre-Playoffs kommt?
Ich weiß nicht, was ihr in Schwenningen seht. Ich habe sie nicht in den Pre-Playoffs. Nee, aber
ja. Es gibt hier zwei, die sie in den Pre-Playoffs haben. Ich habe sie auch nicht in den Pre-Playoffs.
Alles gut. Ja, Schwenningen, definitiv ein Kader, der auch interessant ist, der kreativ ist, der überstrahlt wird wieder von Strahlmeier natürlich im Tor und mit
wow, Wortspiele vom Allerfeinsten hier. Ja,
es gibt's, ich habe so meine Momente.
Ja. Wenn du jetzt noch Kanoni hinterher schießt,
jetzt hast du mir die vor Ende genommen, schade.
Wer Nein. weiß, was Alexander dazu sagt.
Ja, wenn man von hinten nach vorne vorgeht, wie gesagt, Strahlmeier in der Verteidigung hast du dann allerdings einen Christopher Fischer geholt und einen Dylan Yeo aus Iserlohn beide, die definitiv offensiv ihre Stärken haben, dafür aber auch unübersehbar defensiv ihre Probleme und das bei einer Abwehr vorher, die alles andere als sattelfest war. Jetzt noch ein Simon Danner in die Verteidigung verbannt, als langjähriger Kapitän und gelernter Stürmer. Der ist auch nicht so glücklich über diese Rolle, was man so hört. Bin ich auch gespannt, was da noch so rauskommt, ob es nicht auch ein selbstgemachter Unruheherd quasi oder Feuer, was man sich ja selbst gelegt hat, werden könnte. Umso erstaunlicher dann aber tatsächlich die Stürmer. Patrick Kanoni ja schon angesprochen. Auch ein Andreas Tourisson, wenn er so ausgesprochen wird, von Schönköpping gekommen, ist ja auch schon ein bisschen rumgekommen. Erfahrener Mann. Alexander Weiß verpflichtet. Jamie McQueen aus Berlin. Also Namen, die man vorher eher nicht mit Schwenningen in Verbindung gebracht hätte. Liegt natürlich auch daran, dass die Sponsoren mit Blick auf und Abstieg natürlich ein wenig nachgelegt haben finanziell und sich da auch ein bisschen strecken, damit Schwenningen auch in den nächsten Jahren uns mit DEL-Eishockey beglückt.
Wir freuen uns da ja immer drüber. In Mannheim freut man sich da immer drüber. So.
Solange Frankfurt nicht da ist, definitiv.
Wobei der ewige Klassiker ist, dass Schwenningen es permanent schafft, in Mannheim zu spät mit dem Bus anzureisen, weil sie irgendwie immer vergessen, dass in Stuttgart Stau ist. Wer kann auch auf die Idee kommen?
Ja. Ja.
Aber
und um aber nochmal zurückzukommen, Platz 10, klar, warum nicht? Können sie auch schaffen. Ich glaube aber, dass es nicht ganz reicht. Also ich habe sie auf 11 getippt, aber das ist natürlich alles ein bisschen Kaffeesatzleserei. Es kommt natürlich darauf an, wie sie auch verletzungsmäßig durchkommen, aber das ist bei jedem anderen Verein ja auch. Aber wie gesagt, die Verteidigung ist so ein bisschen die Schwachstelle, meiner Meinung nach. Und sich nur auf Strahlmeier zu verlassen, schwierig.
Also ich habe sie auf 13 getippt, aus dem einfachen Grund, wer den einzigen Twitterer unter den Eishockeyspielern abgibt, der aktiv wirklich dieses Medium nutzt und den du da auch gut kontaktieren kannst mit Dominik Bittner, der wird nicht in die Playoffs kommen. Das ist dann die Social-Media-Strafe an der Stelle. Tube, du hast in die Playoffs
getippt. Bittner spielt aber in Wolfsburg mittlerweile, ne?
Ja, deswegen wird ja auch Wolfsburg in die Playoffs kommen und Schwenningen nicht bei mir.
Also, okay.
Tube, du hast Schwenningen auf 10.
Ja, ich habe sie auf 10. Es ist, also man muss mal ganz klar sagen, ne, um Platz 10 rum. Man hätte auch Straubing, Krefeld da draufsetzen können. Ich habe mich für Schwenningen entschieden, gerade wegen der Addition, die sie im Sturm halt haben. Wir haben viele schon genannt, einen Namen haben wir noch nicht genannt, das ist Mike Blanten. Der kommt auch aus Südtirol, der kommt auch aus Bozen. Ist im Vergleich zu den beiden, die nach Iserlohn gegangen sind, für mich fast noch der deutlich stärkere, den sie sich da geholt haben. Hat das Jahr davor sogar noch ein NHL-Spiel für Ottawa gemacht. Kann viel. Ich habe ihn letztes Jahr 2-3 Mal gesehen, also einmal in der Vorbereitung mit den Haien, dann noch 2-mal tatsächlich, als ich Bozen so gesehen habe. Ein Mark Fraser in der Verteidigung, der als neuer Spieler jetzt auch direkt das C bekommen hat. Das ist jemand, der in der Kabine wirklich auch direkt das Wort hat. Wo du Twitter angesprochen hast, der hat auf Twitter direkt schon mal Pfeile Richtung Jason Aikenson von den Haien verschossen. Die werden also irgendwo eine Vergangenheit mal zusammen gehabt haben. Bin ich auch mal drauf gespannt, was das die Saison so gibt. Und ja, das ist einer, der macht's hinten etwas sattelfester. Vorne, wie gesagt, gute Spieler geholt. Vorne war ja eigentlich eher so immer das Problem bei den Schwenningern. Ich glaube, das wird sich jetzt ein bisschen drehen. Und dann kommt es bei Schwenningen auch wieder drauf an, wie gut ist das denn Strahlmeier. Der hat jetzt letztes Jahr nicht sein Top-Jahr, wie vor 2 Jahren zum Beispiel. Das merkt man dann auch direkt. Knapp 4% in der Fangquote weniger. 1,5% in der Fangquote weniger. Ein halbes Tor.
90% hat er keine gehabt.
Nee, ich habe die Deutschlandstatistik darunter direkt gehabt. aber halt auch ein halbes Gegentor pro Spiel mehr. Und das ist dann halt doch was, gerade mit dem Sturm, den sie hatten, wenn du hinten alle 2 Tore im Schnitt ein Tor mehr kassierst, merkst du das schon. Aber wenn das alles passt, gerade mit der Offensive, Tourasson kam als Name ziemlich früh, dass er die DEL auf dem Schirm hat. Ich hatte ihn lange in Düsseldorf verortet, weil man aus der Richtung auch sowas gehört hatte. Und dann ist er dann fast aus dem Nichts in Schwenningen aufgeschlagen. Jamie McQueen aus Berlin, der defensiv jetzt auch nicht so die Granate ist, aber er kommt aus 2 20-Tore-Saisons hintereinander für Berlin. Nicht zu vergessen, 2-mal 30 plus Tore in der DEL 2 gemacht vorher. Auch der war mit den Haien mal in Verbindung gebracht worden im Sommer und ist dann in Schwenningen gelandet. Da haben die vorne Minimum 2 gute Reihen, wenn Pukala aus seiner Verletzung endlich wieder zu alter Stärke findet, dann kriegt man um ihn herum aufgebaut mit Sicherheit auch noch eine dritte gute Reihe oder er geht dann wieder weiter nach vorne und man rutscht ein bisschen hinten durch. Hinten raus, 4. Reihe, wird es dann halt ein bisschen eng bei den Schwenningern, aber das Problem haben einige Teams dieses Jahr, glaube ich, dass die 4. Reihe gerade aufgrund der U23-Regel bisschen anders bestückt sein wird, als es die letzten Jahre war. Aber Platz 10 für Schwenningen. Ich würde mich freuen, wenn sie es packen dieses Jahr.
Zu Schwenningen möchte ich noch mal kurz die Eishockey-News zitieren, das Sonderheft, weil ich finde, der schönste Satz des ganzen Heftes findet sich in einem Artikel zu Schwenningen und den möchte ich hiermit einfach mal zum Besten geben. Es geht um den Umbau der Halle. Schwenningen plant einen Umbau ihrer Arena ein Stück weit, mehr Sitzplätze, dadurch das Fassungsvermögen ein bisschen herunterschrauben. Dann kommt der großartige Satz, Lyrik pur. Parallel dazu wird auch eine neue VIP-Lounge zusätzlich zur bisherigen installiert, womit man den neuen Werten und Normen der Zuschauer nachgehen möchte und sich so auch einen finanziellen Mehrwert erhofft.
Ja, der Werte ist das Buffet.
Normen und den Normen und Wert der Zuschauer nach. Fantastisch.
Okay. Wert des Sattwerten.
vielleicht ja. Heißt einer der Kellner Normen. Das ist ja auch ein.
Zu Schwenningen noch. Es gibt einen interessanten Backup im Tor. Das ist Ilya Scharipow. Jetzt die letzten Jahre in Bietigheim war. Seine Karriere hat sich vielleicht nicht so rasant entwickelt, wie man das mal dachte. Der ist Jahrgang 95 und da war er eigentlich der überragende deutsche Torhüter. Also der hat beständig die U-Nationalmannschaften gespielt, war ja dann auch in München, eigentlich ja mehr dann in Rissesee in der Farmteam-Regelung und München war dann eben blockiert, dieser Weg für ihn. Deswegen hat er sich dann da irgendwann verabschiedet. Ich habe ihn mal mit Bietigheim spielen sehen vor 1,5 Jahren bei diesen Endspielen in Rissesee. Da fand ich ihn jetzt relativ überzeugend. Gut, das war jetzt auch nur ein Spiel. Ich habe auch mit Jürgen Rumrich, dem Sportchef, gesprochen. Der sagt, es ist mehr Geld im Kader. Man denkt tatsächlich dran, dass ein Jahr kommt, in dem man absteigen kann. Also darauf bereitet man sich vor, auf allen Ebenen, auch auf der Verwaltungsebene, auch mit dem Stadion. Von der Mannschaft her eine viel stärkere nordamerikanische Prägung. Man hat es ja die letzten Jahre so etwas über die skandinavische Schiene probiert. Und dann finde ich, was für Schwenningen sprechen könnte, wenn man voriges Jahr eine Tabelle gemacht hätte, ja, in der man die früheren Spiele unter Pat Cortina als Trainer rausrechnet. Von dem Moment an, wo der Engländer kam, der Paul Thompson, ich glaube, in der Tabelle wären sie wahrscheinlich zumindest schon in die Pre-Playoffs reingekommen. Also der hat dort wirklich was bewirkt. Und jetzt ist er von Anfang an da, bekommt eine Mannschaft, die vielleicht vom Spielercharakter besser zu seiner Art Eishockey passt. Und deswegen sehe ich Schwenningen unter den ersten 10.
Geht mir ähnlich. Was vor allem so ein bisschen heraussticht aus den Verpflichtungen, also bei Canoni weiß ich es aus eigener Erfahrung, den hatte ich ja jetzt letztes Jahr in Ingolstadt, auch Blunden, Thurston und Tourishon und Fraser sind als sehr, sehr gute Spieler für die Kabine bekannt. Also die haben da sicher eine... Also die Kabine wird nicht das Problem bei Schwenningen in diesem Jahr. Das kann ja schon mal einen Ausschlag geben, so wenn man rund um Platz 10 spielt. Da kann eine gute Kabine schon viel wert sein und ein paar zusätzliche Punkte einbringen, wenn man sich eben versteht. Ja, ich stimme da ein Phil bisschen zu. Der Sturm ist sehr gut mit Canoni, McQueen und Blunden. Sollte man eine der gefährlicheren Reihen in der Liga haben. Blunden schätze ich auch ganz hoch ein. Körperstarker Spieler, der sich allerdings auch mal provozieren lässt. Im letzten Jahr ist er beim Finchgau Cup von Cole Tschopke ordentlich verdroschen worden. aber ja... Der Sturm ist deutlich stärker als zuletzt. Coach Thompson hat ja so angekündigt, dass er offensiver spielen will. Und da passt auch McQueen ganz gut rein. Insofern lautet das Motto bei den Schwenningern God save McQueen. Wirklich englisch.
Und, ein schönes T-Shirt zu kaufen. Und da, glaube die Kollegen aus Kassel haben da einen Shop bei Spreadshirt, Hockey Stuff. Also wer God save McQueen als T-Shirt kaufen möchte, kann das dort tun.
Passt in Schwenningen so gut wie nirgends mit dem englischen Trainer. Ich glaube auch, dass für Strahlmeier so ein Jahr Probe aufs Exempel wird, wie gut er denn wirklich ist, nachdem nicht mehr die gesamte Mannschaft auf Verteidigen eingestellt ist, sondern er tatsächlich auch vielleicht mal mehr Schüsse abbekommt, die ja durch die offensivere Ausrichtung eben zwangsweise kommen. Aber wie gesagt, wenn ihr mich jetzt noch hört, liebe Hörer, dann Respekt an Eiszeit FM, weil ich halte in diesem Jahr deutlich mehr von den Schwenningern als zuletzt. Also das muss man auch als Mannheimer, glaube ich, anerkennen, dass sie ein bisschen sich gesteigert haben. Ich denke, es wird für die erste Playoff-Runde schon reichen. Aber ja, die Defensive muss man mal sehen, wie die zurechtkommt.
Ich glaube, in Mannheim wird das ein Wunschviertelfinale gegen Schwenningen. Jetzt mal so gesagt. Könnte man sich gut vorstellen. Wie wir Mannheim getippt haben, da kommen wir später zu. Wen wir vor den Schwenningern haben, und ich glaube, das ist die Meldung natürlich gewesen, die im Sommer so Eishockey Deutschland ein Stück weit bestimmt hat, Günther. Thomas Sabo hört nach Ende der Saison mit seinem Engagement als Namenssponsor und Großsponsor in Nürnberg auf. Glaubst du, dass es Auswirkungen haben wird auf die bestehende Saison, zum einen auf das Sportliche, auch auf das Umfeld in Nürnberg und wie sich das auswirken wird? Weil man sieht ja auch, wenn man sich den Kader anschaut, da hat schon wieder eine deutliche Reduzierung stattgefunden gegenüber vorigen Jahren.
Ja, ich glaube, das wird sich schon in der Saison bemerkbar machen, weil die Spieler dann halt einfach in die ungewisse Zukunft blicken. Die wollen ja dann irgendwann mal Bescheid bekommen, kriegt der Verein einen ähnlichen Etat zusammen mit anderen Sponsoren, mit kleineren Sponsoren, oder muss ich mich als Spieler da aktiv nach einer anderen Lösung umschauen? Also es sind schlechte Voraussetzungen, der Kader ist schwächer geworden, sie haben viele Verletzte, das ist schon mal ein Handicap, mit dem sie in die Saison gehen müssen. Sie sind darauf angewiesen, dass Leute jetzt besser spielen wie Will Acton, der voriges Jahr gemessen an seinen Möglichkeiten, an dem, was er in Schwenningen gezeigt hat, eine Vollkatastrophe war. Und ich weiß auch nicht, Trainerposition, also ich habe heute mit Patrick Reimer gesprochen, der hat den Kurt Kleinendorst natürlich gelobt. Der Martin kann vielleicht ein bisschen mehr zu ihm sagen, weil der auch mal kurz in Ingolstadt war. Also mir ist Kurt Kleinendorst, der ist ein Name, der bei mir seit ungefähr 30 Jahren im Kopf rumschwirrt, weil Ende der 80er Jahre war der immer in Deutschland so bei Oberligisten als möglicher Neuzugang im Gespräch und er hat dann tatsächlich, glaube ich, 89 ist er dann in Ingolstadt mal aufgetaucht für ein halbes Jahr und eben weil das halt so ein etwas lustiger, einprägsamer Name war, deswegen habe ich den nie vergessen.
Er trinkt nur einen kleinen
über den Durst oder so. Genau, ja, und war da ja. So ein Aha-Effekt, als der dann Jahrzehnte später als Trainer aufgetaucht ist. Also mich überzeugt es nicht, was Nürnberg so hat und so der André Dietsch, der jetzt da ja der Sportchef ist, die haben ja auch einen gewaltigen Wechsel im Management, der sagt dann so, ja, Mannschaft liest sie vielleicht nicht so toll, aber Finnland ist ja auch Weltmeister geworden, das hätte zuvor auch niemand gedacht. Das ist eine relativ schwache Argumentation. Also ich glaube, dass die unter enormem Druck stehen. Und wenn dann halt die Erfolge sich nicht einstellen, dann wird da so eine Depression aufkommen oder kann halt zumindest aufkommen. Und das kann eine sehr unangenehme Saison werden. Noch schlimmer als die letzte Saison war.
Ja, Martin. Zu Kleinendorst. Ist ein guter Typ, ist auch ein guter Trainer, der auch mit Brandon Buck sehr gut zurechtkam in Ingolstadt, was für Ingolstadt wichtig war und in Nürnberg natürlich auch wichtig ist, weil wenn Brandon Buck und Chris Brown tatsächlich das erhoffte Sturmduo sind, dann kann Nürnberg da schon ein bisschen marschieren und ich hätte sie ehrlich gesagt auch deutlich stärker eingeschätzt, wenn jetzt nicht diese Verletzungsseuche gekommen wäre. Das ist schon ja tragisch. Mit O'Brien ist ein sehr guter Stürmer jetzt raus, mal sehen, ob der überhaupt mal in der DEL zum Einsatz kommt. Sie werden noch nachverpflichten, was man so liest. Insofern kann ich das noch nicht so wirklich einschätzen. Ich hätte jetzt die eigentlich vor der letzten Saison, da hat man es, wie Günther so sieht, so ein bisschen kann man so von den Managern und der Geschäftsstellenmitarbeitern und rund ums Team so ein bisschen mitbekommen, wie die drauf sind. Ich hatte vor dem letzten Jahr, ehrlich gesagt, ein bisschen Angst um Nürnberg. Dieses Jahr hatte ich eigentlich ein besseres Gefühl, bis eben diese Verletzungsseuche kam. Ich fand, dass sie so ein bisschen aus den Fehlern der Kaderzusammenstellung eigentlich gelernt hatten und ein bisschen beweglicher geworden sind, was mit Jurcina, so ein netter Typ, der auch sein mag, aber der war halt ein Öltanker vom Feinsten. Der Tyler Keller, ja, hätte zweimal eine Stadionrunde gedreht, bis der einmal von Tor bis zur Mittellinie gekommen ist, so ungefähr. Also das war schon, der war einfach zu langsam und verletzungsanfällig und so weiter. Insofern haben sie da ganz gut umgebaut und ich finde es auch gut, dass Mebus in der Verteidigung mehr Verantwortung übernehmen muss. Ich glaube, dem tut es ganz gut. Ansonsten haben sie den richtigen Mittelstürmer für Patrick Reimer, den der braucht, um zu scoren. Mache ich ein Fragezeichen dahinter. Ich sage, sie werden die erste Playoff-Runde erreichen und ich kann mir auch vorstellen, dass sie der Liga weiter erhalten bleiben. Ich drücke die Daumen. Es werden einige Ingolstädter Bekanntschaften nicht so gerne hören, aber ich mag die Ice Tigers eigentlich. Und es ist eine schöne Stadt. Da kommen die Spieler auch gerne hin. Ich denke schon, dass die ordentlich mitspielen können, wenn sie jetzt nicht noch weiter vom Pech verfolgt werden.
Also der Ausstieg von Thomas Szabo eröffnet ihnen ja zumindest mal die Chance, etwas vernünftiger den Kader zu planen, wie du sagst, ja, weil es war schon sehr vieles bei ihnen auf Prominenz aufgebaut.
Genau.
Also damals zum Beispiel den Danny Hitley, ja, der hat dann zwar seine 15 bis 20 Tore geschossen, aber der war im Grunde ein Invalide, der da übers Eis geschoben worden ist. Oder so Leute wie Brandon Prass, die dann halt mit Hunderten von NHL-Spielen und Tausenden von Strafminuten kamen. Ja, also das hat diese Mannschaft teuer gemacht. Ja, das hat sie nach vorne gebracht in der Liste, die man aufgestellt hat, wie viele NHL-Spiele an Erfahrung eine Mannschaft hat. Aber es war halt bis auf vor 2-3 Jahren, als sie sich von von ihrer Taktik extrem auf München eingestellt haben. Wie begegnet man München? Waren sie eigentlich nie ein Meisterkandidat?
Das nicht, nein. Das nicht, aber sie haben so eine eigene Note, sie sind immer sehr düster in allem, also ich finde, sie haben sich ein eigenes Image geschaffen, kommen in Nürnberg, glaube ich, auch ganz gut an, insofern denke ich schon, dass sie da der DEL erhalten bleiben und zumindest so um die ja, Top 6 bis Top 10 auf alle Fälle mitspielen können, wenn sie den Weg so gehen, den sie jetzt eingeschlagen haben, wenn das zustande kommt, dann ist es schon vertretbar. Aber die fetten Jahre sind dann vorbei. Das sollte er auch bewusst sein.
Aber vielleicht ist das ja ein Weg, mit dem er wieder ganz anders Publikum an sich binden kann, weil da ist ja durchaus was da und kommt ist ja auch was zurück. Phil, Nürnberg aus Mannheimer Sicht, der Auftaktgegner in der DL am Freitag, der Lieblingsgegner in den Playoffs, dann natürlich Pucki, den wir alle furchtbar ins Herz geschlossen haben und diese Saison dann noch ein Jungadler mit Tim Bernhard dabei.
Ja, mehr gebürtige Mannheimer im Kader als bei den Adlern mit dem angesprochenen Tim Bernhard und natürlich Verteidiger Tim Bender.
Ja,
ein Auftaktgegner, ich denke, es gibt Schlimmere, als nach Nürnberg zu fahren am ersten Spieltag. Gut, als
ja, zumal der Nürnberger Kader natürlich ist ja mehrfach angesprochen worden. Also das ist ja unglaublich, was für ein Pech die haben, was die Verletzungen angeht.
Definitiv, definitiv. Und ich bin auch mal gespannt, wen sie jetzt noch nachverpflichten.
Ich glaube, dass sie auch versuchen werden, die Leihe von Andi Eder aus München, die ja vorläufig zum letzten Novembertag geht, der 30. November gleich, dass sie versuchen werden, die zu verlängern.
Und dass er dann den Rest der Saison eventuell vielleicht bis zum Playoffs oder so bleiben kann?
Ja, ich glaube, dass sie versuchen werden, ihn für die Saison dann klar zu machen. Was ja auch dem, also da spielt der Andi Eder, da spielt auch eine Rolle, die seinem Anspruch gerecht wird. Und das wäre jetzt für ihn sicher die bessere Lösung, als in München um einen Platz im vierten Sturm zu kämpfen.
Ja. Absolut. Also ich glaube, das tut ihm auch gut, da eine Rolle zu kriegen, die, glaube ich, eher mehr Verantwortung zu haben, mehr Eiszeit zu kriegen. Das ist ja der alte Satz an der Stelle. Und wir kommen zu München noch, aber was München so ausleiht, finde ich schon erstaunlich. Aber wie gesagt, dazu kommen wir später noch. Aber ansonsten, ihr habt es gesagt, es gibt Hoffnung, dass es in Nürnberg weitergeht. Also es ist nicht aussichtslos, habe ich jetzt so Martin Günther bei euch rausgehört. Martin.
Ich habe da ehrlich gesagt keine genauere Einsicht, was die Finanzen da jetzt angeht und das weitere Sponsoring. Ich kann mir allerdings schon vorstellen, also Geschäftsführer Gastner ist schon lange dabei, ist einer, der auch mal aneckt. Das muss man auch sagen. Aber er hat eine klare Vorstellung, wie es gehen soll und hat auch so ein den Stahlgeruch, den die Sponsoren hören wollen. Ich denke schon, dass es da realistische Chancen gibt, dass es weitergeht. Aber ja, also sie müssen sich schon ins Zeug legen, das glaube ich schon.
Es gibt ja mal zwei Möglichkeiten, die jetzt in Nürnberg passieren können. A, es kommen alle wieder unter den Steinen hervor, die unter Sabo keinen Bock hatten, Sponsor zu sein. Oder welche, die jetzt schon dabei waren, die jetzt halt ein bisschen wittern, ein bisschen mehr machen zu können. Oder es gibt tatsächlich nichts in Nürnberg, was ich allerdings nicht glaube. Ich habe ja vor 10 Jahren mal in der Vermarktung beim FCN gearbeitet und an Material für Sponsoren ist in Nürnberg eigentlich genug da. Und allein die Geschichte, wie Thomas Sabo damals dahin gekommen ist, ist an sich schon fast ein Buch wert. Jetzt geht's da, jetzt müssen andere in die Bresche springen. Ich glaube, Nürnberg kann das. Nicht mehr in der Größenordnung Sabo vielleicht, beziehungsweise nicht mehr mit diesem einzelnen Zampano vorne dran. Aber trotzdem sollte das DEL-Eishockey da eigentlich gesichert sein.
Also die haben ja eine Historie an beinahe Pleiten, seit sie in der DEL sind aber trotzdem ein Gründungsmitglied der DEL, also einer der Original Six, wie man ja etwas anmaßend mittlerweile sagt. Und da gab es ja auch schon etliche Verwerfungen. Es ist zumindest eine Chance für Nürnberg, wieder mal Nürnberg zu heißen, ja, und nicht Sinupret Ice Tigers oder Thomas Sabo Ice Tigers. Und du hast natürlich schon ein sehr starkes Branding durch diese Marke Thomas Sabo. Ja, also wer will jetzt da noch Sponsor werden, wenn der Verein schon einen Sponsorennamen trägt? Das ist in dem Fall immer ein Hindernis. Ja, wenn du so auch früher zum Beispiel als Anschütz da in München aufgetreten ist vor 20 Jahren, ja, da kommt der steinreiche Mann aus Los Angeles. Wo ist dann deine Motivation als lokaler Sponsor, ja, wenn du weißt, da ist einer, der zahlt, alles deine Rolle zu finden? Und das kann sich jetzt eben verändern. Da kommt es jetzt auf dich als kleinen oder mittleren Sponsor, kommt es dann wieder viel mehr an. Du wirst da ganz anders gebraucht.
Ja, und ich bin auch dafür, dass, also was mir ist natürlich ein Anliegen, Nürnberg hat mit die schönsten Presseplätze zusammen mit Köln in der Liga. Die dürfen nicht verschwinden. Nein, es wäre einfach schön, wenn der Standort weiter da ist. Mit all den Fans, es wird ja jetzt auch im Unterbau deutlich mehr gemacht als früher. Das ist ja das, was Sabo gesagt hat, dass er das auf jeden Fall weiterfinanzieren will. Ja, wäre schön. Und außerdem wollen wir den Kollegen Böhm dann irgendwann dann doch mal zu seiner Premiere hier begrüßen. Es wird mal Zeit.
Ich lache übrigens noch kurz wegen den schönsten Presseplätzen. Als diese Halle gebaut worden ist und fertig war, hat einer gefragt, und wo sind jetzt die Presseplätze? Oh, die haben wir vergessen. Oh. Die hatten die Presseplätze vergessen und haben sie sich halt da ins Eck reingebaut. Gut, das ist, passt da ganz gut hin, ja. Man kriegt auch die Reaktionen des Publikums ziemlich direkt mit. Also vor eineinhalb Jahren in den Playoffs, in diesem Skandalspiel, als im Halbfinale die Ice Tigers dann gegen Berlin ausgeschieden sind, saß also Lars Brüggemann, der Schiedsrichterchef der DEL, auf der Pressetribüne und der hat dann schon einiges dann an unmittelbarem Feedback erfahren dürfen.
Ja, wird er vielleicht auch woanders. Nee, in Mannheim kriegt das nicht, weil das sitzt da unterm Dach. Aber dann lasst uns doch zum nächsten Team kommen. Das haben wir einhellig mehr oder minder auf Platz 8 getippt. Also zwei haben es auf 8, Phil auf 7 und Tuba auf 9. Wolfsburg, vielleicht eines der spannendsten Teams der kommenden Saison. Wenn ich mir so anschaue, was sich da alles getan hat, Phil, und wenn ich mir dann noch anschaue, ja, wie sich diese Umgestaltung entwickelt. Also das ist mal ein radikaler kann ein Umbruch kaum sein, wie der in Wolfsburg vollzogen wurde.
Ja, man hat ja auch mit Charlie Flieg auf, einen Manager, der durchaus imstande ist, so einen Umbruch erfolgreich zu gestalten, der sehr viele Kontakte hat, der schon ewig in der Liga ist. Und der, glaube ich, dem ist, glaube ich, am der es persönlich nimmt, wie die vergangene Saison einfach auch gelaufen ist. Hat natürlich mit, um mal wieder den Bogen zu den Adlern zu schlagen, mit Chet Picard und Garrett Festerling zwei Spieler geholt, die Mannschaft natürlich erstmal von vornherein aufwerten im Vergleich zur vergangenen Saison. Hat auch interessant natürlich jetzt mit Felix Brückmann, was da ist nach seiner Hüftverletzung, also beide Hüften ja operiert, als Torwart natürlich ein Worst Case. Es hat aber wohl in der Vorbereitung und auch im Training zwar ein bisschen muskuläre Probleme gehabt, aber da auch schon sehr gute Ansätze schon wieder gezeigt.
Ansonsten Dominik Bittner aus Adlers Sicht dabei. Also wenn man mal aus Mannheimer Sicht drauf schaut, dann noch einen jungen Adler verpflichtet, mit Jan Nienhuis, der jetzt nach Wolfsburg gegangen ist. Aber insgesamt ein brutaler Umbruch. Günther, was hat denn Charlie Flieg auf heute erzählt?
Dass er guten Mutes ist. Ja, ich muss dazu auch sagen, dass ich den Charlie Flieg auf ja schon ewig kenne und mit ihm eigentlich ja befreundet bin. Und ihm genauso wie dem Pat Cortina, der ein wunderschönes, das wunderschönste Englisch aller Trainer in der DL spricht, wirklich nur das Beste wünsche. Aber ich glaube, dass Wolfsburg sich nicht wesentlich verbessert hat gegenüber dem vergangenen Jahr. Mir ist die Mannschaft zu alt. Ich glaube auch nicht, dass der Trainer mit ihr zurechtkommen wird. Es ist eine Mannschaft, die eigentlich für eine gewisse Ambition steht, aber Pat Cortina ist ein reiner Underdog-Trainer. Ich glaube, dass einfach diese Maßstäbe, die der Pavel Groß mit seiner Arbeit gesetzt hat, viel zu hoch sind, als dass da in absehbarer Zeit Wolfsburg nochmal rankommen kann. Und um es kurz zu machen, ich glaube, dass Wolfsburg nicht in die Playoffs kommt.
Sehe ich anders. Ich finde, dass Flick auf aus seinen Fehlern des Vorjahrs oder Versäumnissen des Vorjahrs gelernt hat. Da hatten sie ja nicht nur wegen den Verletzungen ordentliche Probleme auf der Mittelstürmerposition. Und in diesem Jahr haben sie erstaunlich früh kommuniziert, dass sie Olimp und Festerling holen. Festerling zumindest. Und das sind schon zwei sehr gute Mittelstürmer. Deswegen denke ich, dass die Probleme schon mal beseitigt sind und Leute wie Brent Aubin wieder mehr gefüttert werden mit Schüssen. Deswegen denke ich, ja, Sislo ist auch zu nennen, Neuzugang aus der AHL und Scorer. Ich denke, das sind schon so Leute, an denen sich das Team aufrichten kann. Es stimmt, dass Cortina so ein bisschen den Ruf hat als Underdog-Team-Trainer. Ich bin mal gespannt, wie er sich in Wolfsburg anstellt. Ich halte ihn besser als seinen Ruf.
Ja, Tube, das wäre meine Frage gewesen. Wenn man sich das Team anschaut, ist vielleicht die Trainerstelle das Thema?
Ja, finde ich schon. Also ich muss dazu sagen, ich bin, glaube ich, der Einzige, der sie nicht unter den Top 8 hat, mit auf 9.
Ja.
Ich habe allerdings auch glaube ich, zwischen Platz 4 und Platz 9 habe ich, glaube ich, 4 oder 5 Mal umgestellt, als ich diese Tabelle gemacht habe. Und ich hätte für fast jeden die Möglichkeit gehabt, Argumente zu finden, dass sie einen direkten Platz in den Playoffs bekommen. Bei Wolfsburg, die hatte ich nicht in den Top 6, die hatte ich immer so auf 7, 8, 9. Und wie gesagt, es ist Cortina an der Bande und der hat in der DEL nicht viel gerissen. Der hat mit der Nationalmannschaft gar nichts gerissen. Es kommen jetzt Spieler rein, die es können. Wenn es funktioniert, dann geht auch vielleicht ein bisschen was Richtung Heimrecht in den Pre-Playoffs vielleicht noch. Aber ansonsten sehe ich sie eher so im Kampf um Platz 10 auch. Wenn man sich die Testspiele anguckt, ich glaube, Wolfsburg hat am meisten gegen DEL-Gegner getestet, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, haben Straubing und Nürnberg und Iserlohn geschlagen, haben gegen die Haie und gegen Berlin verloren, wo man es gegen Berlin zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht erwartet hatte, weil da waren die Berliner noch nicht so gut drauf. Und von daher, da ist schon so eine Diskrepanz drin. Also das kann wirklich in beide Richtungen gehen und deswegen Top 10, ja, viel mehr, glaube ich, wird es dann dieses Jahr noch nicht. Und dann muss man einfach gucken, wie sich das weiterentwickelt. Allerdings muss man sagen, dass Charlie Flieger auf da dieses Jahr doch wirklich den Hammer mal hat kreisen lassen. Und so ein Jahr wie letztes Jahr möchte er noch nicht nochmal erleben.
Dann lasst uns Wolfsburg abschließen mit unserem Tipp auf Platz 8 und auf den kommenden deutschen Meister schauen, den einige von uns fälschlicherweise auf Platz 7 getippt haben, den wir insgesamt in unserer Tabelle auf Platz 7 getippt haben. Günther, was liegt bei unserer Wahrnehmung von den Augsburger Panthern so falsch?
Ja, natürlich alles. Ja. Also selbstverständlich, wie könnt ihr den deutschen Champions League Stolz so behandeln? Also ich drücke jetzt ja gleich aus lauter Protest auf meine Stummtaste und schmeiße euch dann alle aus der Leitung. Nein, es kann natürlich schon hinkommen. Ja, andere Augsburger werden wahrscheinlich jetzt nicht so kreuzunglücklich, wenn man sagt, ihr werdet Siebter. Man darf ja nicht vergessen, die Tabelle der letzten Saison. Augsburg war Dritter. Die hatten genauso viele Punkte wie Düsseldorf als Sechster. Es ging letztlich um ein paar Tore hin und her. Mhm. Und es war ein Spiel der Augsburger, da sind sie in München angetreten. Da hatten sie eine Magen-Darm-Grippewelle und sind also wirklich fast wie vor ein paar Jahren Ingolstadt, also mit einem Torso von der Mannschaft angetreten, haben aber nur 1-3 verloren. Sind sogar am Schluss, haben sogar einen Torwart noch rausgenommen. Ich habe das mit Rick Goldmann mal diskutiert, ob du in so einer Situation deiner Mannschaft einen Gefallen tust, wenn du noch einen Torwart rausnimmst, weil du dir, weil du wahrscheinlich ein 1:3 nicht aufholen wirst als Augsburg in München, aber du dir vielleicht ein 1:4 und 1:5 einfängst und der Mannschaft vielleicht von einem Anstandsresultat, von so einem moralischen Erfolg ein bisschen was nimmst und dir vielleicht noch das Torverhältnis ein bisschen zerstörst. Und er hat dann zu mir gesagt, ja, du darfst nie als Trainer deinen Spielern das Gefühl geben, du würdest ihnen nicht vertrauen, du musst einen Torwart rausnehmen und aufs Torverhältnis darfst du schon mal gar nicht achten im Eishockey. Aber da war es eben jetzt der in der DL vielleicht gar nicht mal so seltene Fall, wenn die Endabrechnung gemacht wird, dass tatsächlich also das Torverhältnis entscheidend war und ob du halt Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster wirst, das hat natürlich auf die Playoffs einen gewaltigen Einfluss gehabt. Ja, die Augsburger hatten 2 Jahre zuvor schon eine gute Saison, da waren sie im Viertelfinale, Best of 7 gegen Nürnberg, als damals Tabellensechster nach der Hauptrunde. Da hatten sie viele Spiele mit einem Torunterschied gewonnen. Das Jahr drauf waren sie, glaube ich, 12. Sie hatten viele Spiele mit einem Torunterschied verloren. Ja, mit damals fast der identischen Mannschaft. Dann kam der Umbruch. Jetzt haben sie wieder ihre Mannschaft an sich gebunden. Ja, und jetzt ist die Frage, inwieweit ist, was wir hier an Prognostik treiben, inwieweit ist das Mathematik? Ja, greift also dieses Argument, ich habe eine eingespielte Mannschaft. Die haben die anderen vielleicht nicht. Ich werde so voraussichtlich einen guten Start hinlegen. Also muss ich ja ungefähr so gut, vielleicht sogar besser sein als letzte Saison. Ob das dann wirklich hinhaut oder ob es irgendwelche Ereignisse gibt. Verletzungspech, Unstimmigkeiten, die bei 20, 25 Leuten immer wieder auftreten können, oft auch eine Kleinigkeit. Also ist ja so eine Mannschaft auch ein unglaublich fragiles Gebilde und Erfolg und Leistung können von so wahnsinnig vielen Faktoren abhängen. Ich habe jetzt die Augsburger im Champions-League-Spiel gegen Lulea erlebt und habe schon den Eindruck, dass das nicht passieren wird, was vor 2 Jahren passiert ist, nach dem guten Jahr. Die Mannschaft wirkt sehr begeistert im Moment, auch durch diese Champions-League-Erlebnisse. Das Umfeld, dessen Augsburg ja immer ein sehr eishockeyfreundliches Umfeld war, das hat noch einen Sprung nach vorne gemacht. Also sie hatten voriges Jahr wirklich einen Rekordbesuch mit einem Schnitt von 5,6, 5,7, hatten diese Zahlen jetzt auch in der Champions-League ohne Dauerkarten. Also jede Karte war also wirklich eine für dieses Spiel verkaufte Karte. 5.900 Zuschauer gegen Belfast. Das ist ein Wahnsinn. Es waren, ich glaube, 300 Augsburger in Lulea. Es waren 1.500 in Belfast mit dabei, obwohl es nicht mal die Möglichkeit eines Direktflugs von München nach Belfast gab. Und diese Stimmung jetzt im September bei dem Spiel gegen Lulea, das hätte jetzt das 8. Playoff-Spiel gegen München im April sein können. Auch so, wie die Mannschaft gespielt hat mit der Intensität. Und auch wenn sich dieser Kader nach wie vor nicht so spektakulär liest, es haben einfach einige Spieler, die jetzt gar so keinen besonderen Leumund hatten, einen Riesensprung gemacht. Sechemski, mittlerweile einer der besten deutschen Verteidiger. Schmölz, im Sturm ein Mann für 15 Tore. Der lange verlachte Jaroslav Hafenrichter, der früher in Bremerhaven und Hamburg war, gehört jetzt auch so zum Dunstkreis der Nationalmannschaft. Der spielt im ersten Sturm neben LeBlanc, der ist schnell. Dann ist so einer wie dieser David Stieler, der hat in Deutschland, in Regensburg, in der Oberliga angefangen, ist dann jedes Jahr eine Liga höher gegangen und ist mittlerweile ein völlig akzeptabler DEL-Spieler geworden. Also sie haben auch eine gewisse Tiefe im Kader. Und auch wenn man jetzt diesen Matt Fraser gesehen hat, der sich im vorigen Jahr extrem schwer getan hat, die ersten 10 Spiele keinen einzigen Scorerpunkt gemacht hat, er hat jetzt gleich 7 Tore geschossen in 4 DEL-Spielen. Also er hat so einen, der hat sich so an dieses Eishockey hier gewöhnt und hat so einen Zug zum Tor. Da glaube ich sogar, dass die von der Mannschaft her den einzigen Abgang auffangen können, denen wehtut. Das war McWhite, der so in die KHL gegangen ist, der natürlich wirklich ein ganz außergewöhnlicher Spieler war, an beiden Enden des Felds gearbeitet, unheimlich schnell, vielleicht sogar der flinkste und wendigste Spieler unter den DEL-Stürmern. Und den haben sie mit einem anderen Typ ersetzt, mit dem Mitch Callahan. Das ist also mehr ein etwas direkterer, rauerer Spieler mit langen Haaren und nicht so vielen Zähnen im Mund bestückt, wenn er aufs Eis geht, als ein etwas anderer Typ. Aber ich glaube, das könnte passen. Ich glaube auch, dass in der Mannschaft die Akzeptanz für den Trainer da ist. Also Mike Stewart ist gegangen. Trey Tuomi, der Assistent, ist zum Chef geworden. Er hat jetzt selber keine große Chef-Vita, aber es könnte zumindest in diesem ersten Jahr klappen, weil die Spieler ihn alle kennen, weil sie wissen, das System Stewart war nicht allein das System Stewart, es war ein System Stewart-Tuomi. Also warum soll es nicht funktionieren? Was natürlich dagegen spricht, es wird eng sein in der DEL. Augsburg wird wahrscheinlich in der Champions League ins Achtelfinale kommen. Die Champions League wird die Mannschaft auch beschäftigen. Das sind dann halt zwei Spiele mehr oder vielleicht sind es vier Spiele mehr, wenn sich da wirklich so ein Flow ergeben sollte. Aber ich glaube, dass also wirklich jetzt so eine Stimmung in Augsburg da ist, die diese Saison tragen wird. Ich glaube, dass es eine ganz gute Saison wird und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie wieder einen festen Playoff-Platz einnehmen.
Man hört auch aus dem Team heraus, es gibt da ja ein paar Mannheimer Verbindungen nach ja. Augsburg, was das Team angeht, dass es in der Kabine absolut stimmt. Also es gibt die Aussage von einem Spieler, hat selten in so einem gut funktionierenden Team gespielt, mit so einer Stimmung in der Kabine.
Ja, und der Ullmann war natürlich selber auch ein wesentlicher Faktor. Ja,
das ich habe jetzt extra keinen Namen genannt.
Ja, aber so viele. Gut, es gibt noch den Lambacher, ja, der jetzt fast mehr aus dem Jungadlerstall gekommen ist. Christoph Ullmann hat natürlich auch einen wesentlichen Beitrag geleistet. Ja. Der hat der Mannschaft vor allem Stabilität gegeben, so in den hinteren Reihen, Unterzahlspiel und dann auch diese Tragik um ihn in den Playoffs, also in Düsseldorf auf dem Eis ja fast gestorben wäre, man muss es in der Deutlichkeit sagen. Und beim nächsten Heimspiel, da stellt er sich jetzt halt in Zivilkleidung, ist er da, geht in die Kabine, schaut dort das Spiel an und am Schluss geht er aufs Eis und winkt den Zuschauern zu nach dem gewonnenen siebten Spiel gegen Düsseldorf und kommt ja dann in der Serie gegen München nochmal zurück. Also der hat natürlich da wirklich einen ganz großen Eindruck hinterlassen und ist, was man ja so hört, ist ja auch einer, der Mannschaft so als Charakter sehr gut tut.
Ja, dann nehmen wir den Parforce-Ritt zu Augsburg einfach genau so mit und lassen den so stehen. Auf Platz 6 haben wir in unseren Tipps die Eisbären Berlin und die haben für mich ein bisschen so eine, will ich sagen, merkwürdige Personalpolitik, aber was mich wundert ist zu sehen, wie viele junge Spieler Tube bei denen gegangen sind und was sie so abgegeben haben an Jugendtalenten, wo man denkt, das sind doch eigentlich Spieler, die du aufbauen willst und mit denen du was machen willst und die Teil deiner zukünftigen Philosophie sind. Und so ganz verstehe ich es ehrlich gesagt nicht, was da passiert ist.
Ja, aber da kommt auch gut wieder was unten nach bei den Berlinern. Das muss man natürlich dann auch dazu sagen. Lukas Reichel, der gerade mit 17 Jahren sich jetzt vermutlich einen Kaderplatz erarbeitet hat. Ich glaube, Nino Kinder ist jetzt rübergegangen in die Juniors, anstatt sich bei den Eisbären in die Profis zu bewegen. Also da ist auch nicht... auch ein guter Unterbau natürlich da. Von daher, und ich sag mal so, wen haben sie denn großartig? Lass mal ganz kurz gucken,
bei also jungen Maxi Spielern. Adam, Max Adam, okay. Schiemann sind jetzt die zwei, die mir einfallen. Ja. Ich dachte, Schiemann. Grüße nach Berlin und Hauptstadt-Eishockey an der Stelle. Schiemens hatte ja seinen ersten Einsatz in Mannheim. Ja. Da guckst du natürlich schon mal näher hin. Und Maxi Adam, ich glaube, Tom hat heute noch das Trikot von ihm oder so. Das sind dann schon so Namen, wo du denkst, ja, die würdest du eher dann behalten wollen, also so wie du es hier erlebst, aber.
Klar. Ja, aber das müssen die Spieler im Zweifel natürlich auch wollen, ne? Maxi Adam hat jetzt letztes Jahr nicht so die große Rolle gespielt, ist da hinter Kai Wissmann deutlich zurückgefallen, geht nach Wolfsburg, wo wir alle wissen, dass Charlie Fliegauf da auch gute Argumente immer wieder für junge deutsche Spieler findet. Ja, Tobias Anschitzka war nicht zu halten in dem Fall. Der letztjährige U20-Goalie, der nach Lukorauma, nach Finnland geht, glaubt, der wird da sogar noch ein Jahr in den Junioren spielen können, soll aber auch schon rangeführt werden. Wird auch für den Draft nächstes Jahr gehandelt, zwar nicht erste Runde, aber ist auf jeden Fall im Dunstkreis damit drin. Und das war es an jungen Spielern dann aber auch schon. Die haben viel Altes auch abgegeben. Mickey Dupont ist weg. Brandon Ranford ist wieder gegangen. Danny Richmond ist gegangen. Jens Baxmann ist gegangen als einer von diesen alten Deutschen, von diesem alten deutschen Stamm, wo jetzt auch nicht mehr so viele inzwischen da sind. Und dann haben sie ein paar ordentliche Spieler geholt, aber ich glaube, bei den Berlinern, die müssen gerade momentan, glaube ich, diesen Kit mit den Fans erstmal wieder finden. Also da ist momentan ziemlich viel im Argen. Jetzt hat der Beginn der Vorbereitung auch nicht so da in die Karten gespielt, dass man da jetzt direkt wieder Gras drüber wachsen lassen kann. Die Fans sind ja nicht ganz zufrieden, dass Stefan Richer mit Aubin seinen alten Hamburger Spezi da jetzt als Cheftrainer installiert hat. Die hätten da gerne jemand anders gehabt. Muss man mal sehen. Potenzial ist da, aber da ist auch immer noch einiges im Argen und gerade auf der Torhüterposition sehe ich die Eisbären wie letztes Jahr nach 1-2 Monaten nochmal nachverpflichten. Sie haben als einziges Team in der DEL noch eine Lizenz von diesen ersten 9 auf und ich glaube, die ist genau dafür gedacht.
Ja, aber Phil, als Nachfolger für Kevin Poulin holt man Sebastian Dahm und geht dann mit Dahm als Nummer 1 in die Saison. Das ist doch für ein Team mit den Ansprüchen von Berlin, ich sag mal so, zumindest mutig. Also ich finde es etwas wenig an der Stelle.
Aber ich falle nochmal dazwischen, wo du das gerade ansprichst. Letztes Jahr haben sie Poulin ja auch erst nachverpflichtet. Die wären ja mit Köpper Franzrepp in die Saison gegangen, bis sich Köpper verletzt hat und dann halt nur noch Maxi Franzrepp da war im Prinzip.
Ja, stimmt, das war ja dann nach der Verletzung, da wollte man den ganzen Schritt gehen, aber jetzt, also, wie soll ich sagen, man hat dann gesehen, dass es anscheinend nicht reicht, also Poulin hat ja dann auch den Großteil der Spiele gemacht. Mannheimer erinnern sich da besonders noch an ein Spiel von Poulin, das war nicht auszuhalten mit dem. Ja, aber mit Darm und Küpper Franzrepp in die Saison, Phil, für die Ansprüche von Berlin kann es doch nicht sein.
Ja, aber ich bin da bei Tube. Ich blicke eher viel mehr auf Marvin Küpper, wurde ja schon ewig oder wird schon ewig als Talent gehandelt, war auch drüben in der CHL in seiner Juniorenzeit und hätte eigentlich letzte Saison schon den Durchbruch schaffen sollen als Nummer 1, hat sich ja dann verletzt, die ganze Saison nicht gespielt und ich sehe ihn eigentlich auch, wenn er jetzt das Potenzial ausschöpft, was er hat, eher als Nummer 1 als Sebastian Dahm. Die Spiele, die ich von ihm gesehen habe vor 2 Jahren, die waren schon vielversprechend. Ja, und wenn sie es wieder nicht schaffen, dann müssen die Berlin halt nochmal nachjustieren. Dann haben sie halt zweimal, sind sie dieses Risiko eingegangen. Und sind dann vielleicht zu hohes Risiko gegangen an der Stelle. Aber ja, ich finde aber die Mischung von Jung und Alt sehr interessant. Gerade der schon angesprochene Lukas Reichel. Ich weiß noch, letztes Jahr in der Saisonvorschau, da hatten wir es mit Tom und Günther hat da Thomas Reichel angesprochen auch. Der Name ist ja ganz berühmt. Das sind ja die Neffen von dem großen Robert Reichel und Söhne von Martin Reichel. Lukas scheint definitiv das größere Talent zu sein als Thomas Reichel. Thomas eher keine Rolle gespielt. Jetzt merke ich aber selbst, wenn natürlich deine Frage ging zu den Torhütern.
Alles gut, dafür.
Ich bin zu den Stürmern.
Aber, ihr wisst ja, 13 Minuten lang soll ein Podcast sein. Es wurde nicht gesagt, für wie viele Personen diese 13 Minuten gelten.
Und wenn ich gerade im Sturm bin, da fällt mir natürlich auch noch eigentlich 2 Namen ins Auge. Ja. Der erste ist Maxime Lapierre. Ein Raubein auch vor dem Herrn, aber einer, der auch Eishockey spielen kann, definitiv. Und bin ich auch mal, der auch natürlich ein bisschen dreckig spielen kann. Zuletzt in Lugano war, da wurden seine Dienste jetzt ja nicht mehr so gefragt. Bin ich gespannt, wie der sich in der Liga etabliert. Und der zweite Name, und gebe ich auch mal in die Runde, was ist eigentlich mit Thomas Oppenheimer, der ja lang verletzt war in der vergangenen Saison. Sehen wir den irgendwann nochmal in der DEL dieses Jahr?
Also in Berlin nicht. Ich meine, die haben den aus dem Vertrag rausgelassen.
Ja.
Wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ich glaube, momentan, wenn man sieht, was noch alle, also dass zum Beispiel ein Felix Schütz auch noch auf dem Markt ist, ein Spieler, der allerdings natürlich auch einen ganz anderen Weg einschlagen möchte, eigentlich. Nürnberg ist da halt jetzt so ein Kandidat, die so einen Spieler dann jetzt mal abgreifen können. Aber da das bisher noch nicht passiert ist, wird es da auch noch an irgendwas sagen. Und wenn es an seiner Fitness oder an seiner Gesundheit liegt.
Ein anderer Name, der jetzt noch gar nicht gefallen ist und der vielleicht der spektakulärste Wechsel von einem deutschen Spieler war. Ihr habt ihn exklusiv bei Eiszeit FM damals gehört. Leo Pföderl von Nürnberg nach Berlin. Martin Pföderl letztes Jahr eher mit einer Saison, ich sag mal, zum Vergessen. Also da muss wieder mehr kommen von ihm.
Ja, der hat einen sehr guten Schuss. Der braucht eben jemand, der ihn ein bisschen bedient, wie er und ein bisschen zuarbeitet, wie Steckel in Nürnberg ganz gut gemacht hat. Ich sehe da nicht schwarz. Ist auch ein typischer Bayer, er hat so ein bisschen den Gerhard Poltumor, hat diese gewisse Bierruhe, deswegen denke ich schon, dass der auch in Berlin zurechtkommen wird, auch wenn er in der Vorbereitung jetzt noch nicht getroffen hat. Ich glaube, die Wahrheit liegt bei ihm, wie auch bei den Eisbären Berlin, irgendwo so dazwischen. Er ist wahrscheinlich nicht dieser Superstar, für den ihn manche mal gehalten haben. Aber er ist auch nicht so schlecht, wie er aktuell wahrscheinlich gemacht wird. Er ist ein vernünftiger, guter DEL-Spieler auf alle Fälle. Und bei Berlin ist so ein bisschen, was mich beschäftigt, so ein bisschen die Differenz zwischen Eigenwahrnehmung und Außenwahrnehmung. Die Eisbären, zumindest den Medien gegenüber, liebäugeln da mit insgeheim mit der Meisterschaft. Ich weiß nicht, ob die das so ernst nehmen oder ob sie das sagen, weil sie es halt müssen, weil sie Rekordmeister sind, die DEL-Rekordmeister, weil sie der Hauptstadtclub sind und auch ihrem Eigner irgendwas verkaufen müssen. Oder ob sie es tatsächlich glauben, das weiß ich nicht. Viele DEL-Fans sehen ja die Eisbären in dieser Saison eher kritisch. Auch da glaube ich, dass irgendwo die Wahrheit dazwischen liegt. Sie haben Labrie und Lapierre, so um das mal so die Extremen zu nennen. Insofern glaube ich, Labrie, Lapierre, es wird irgendwo so la-la. Ich glaube, dass Labrie halt jetzt so eher ein Rollenspieler ist. Es gab ja so ein bisschen eine Aufrüstung, was so die Tough Guys betrifft. Es ist interessant, dass jetzt eigentlich jeder Club so ein Tough Guy drin hat, außer München, die ja das bisschen mit Pinisotto damals wieder ein bisschen zurück in die Liga gebracht hat.
Der Kies Oli, der haut schon gern hin.
Ja, gut, aber
er hat die Rolle übernommen, nahtlos.
Ja, ich weiß nicht, den sehe ich ein bisschen anders. Also das ist keiner, der so provoziert. Ich glaube, wenn der gefordert wird, dann lasse ich der nicht sagen, schon allein, weil er halt einer der Größten in der Liga ist und einer der Schwersten. Aber ich glaube, so ein Provokateur haben jetzt eigentlich alle außer München so drin. Bei Berlin wird Labrie die Rolle übernehmen. Lapierre, glaube ich, wird sich eher zurückhalten. Der hat eine andere Rolle, ist ja auch Topscorer jetzt in der Vorbereitung gewesen. Der wird da das Star sein. Ich bin auch mal gespannt, wie es auf meinen mexikanischstämmigen Buddy Ortega, wie es da so laufen wird. Für den habe ich Sympathie, den mag ich, wie der spielt. Ein kleiner, schneller Spieler. Gut auch für Unterzahlsituationen, für Konter. Also die haben eigentlich schon ganz ordentliche Namen. Fragezeichen muss man so ein bisschen hinter den älteren Deutschen dieser goldenen Generation machen, inwiefern die da nochmal zurückkommen und die Top-Leistungen abrufen. Aber ich sehe die Eisbären schon, ja, sechster Platz kann ich mir schon vorstellen, dass sie machen, vielleicht sogar mehr, wenn sich das findet. Es gibt ja diese franco-kanadischen Spieler da drin. Das ist auch nicht immer so jedem recht, was da so an zusammengestellt wurde. In Hamburg hieß ja damals unter dem Manager schon Hambeck, weil der so viele Quebec-Spieler traditionell verpflichtet. Das ist nicht jedem immer so recht und es wird auch ein bisschen gespöttelt. Aber Aubry zum Beispiel finde ich einen guten Mittelstürmer. Er ist jetzt kein herausragender Spieler, aber wenn er so in Form ist und heiß läuft, dann tut man sich schon schwer, gegen den großen Stürmer zu verteidigen. Ich denke, die Berliner haben eigentlich schon ein gutes Rüstzeug. Ob sie dann tatsächlich so weit kommen, wie jetzt von ihnen selbst erwartet wird, Das stelle ich jetzt dann mal in Frage, aber ja, so meine Einschätzung.
Ich biete dazu eine alternative Meinung an. Der Kader ist überbezahlt. Für das, ja, was die Eisbären zur Verfügung haben, müssten die einen viel besseren Kader haben. Es sind viel zu viele Erbhöfe, die verwaltet werden. Diese ganzen deutschen Mitte der 80er Jahre Jahrgänge. Bei den Ausländern ist mir auch zu wenig Bewegung drin. Ja, also da sind manche schon wieder um zu lange da. Und mit Aubin muss ich sagen, es ist ein 0815 Trainer. Und wenn man mal was erreichen will an einem Standort, dann braucht man einen außergewöhnlichen Trainer. Und den haben die Eisbären nicht gefunden.
Was ist dann deine Einschätzung? Wie weit kommen die Eisbären?
Nicht besser als Platz 8. Eher Richtung Platz 10.
Ui, das wird aber nicht zum Frieden beitragen, zur Versöhnung mit den Fans, um es mit Hube zu sagen.
Ja, gut, es ist ja nicht gesagt, dass es so kommt, wie ich
es ja, aber wenn es so kommen sollte, würde heftig der Baum brennen, weil die Anschütz Group und Robitaille und die Kings natürlich ganz andere Ansprüche haben.
Ja, selbstverständlich. Aber ich glaube, bei den, das hat ja auch der Klaus Vetter in einem mit euch befreundeten Podcast neulich erörtert, also Klaus Vetter vom Tagesspiegel, der
Kenner
der Szene, der die Eisbären ja auch ständig begleitet, aber sehr kritisch sieht und sie auch in Gefahr sieht, glaube ich, überhaupt in die Playoffs reinzukommen, der geht ja auch in so eine ähnliche Richtung, dass auch, sagt er, dass die Anschützgruppe jetzt an der Mannschaft gar nicht so am sportlichen Erfolg der Mannschaft kein primäres Interesse hat. Es muss halt laufen, dass die Halle bespielen. Ja, die Halle ist entscheidend, weil Anschütz da auch die ganzen anderen Künstler reinschickt, die dort unter Vertrag stehen. Und die sind ja auch sehr groß im Pop-Business involviert. Und in der Halle sind auch so E-Sports-Veranstaltungen. Da ist ja alles Mögliche. Ja. Und die braucht eine gewisse Anzahl an Veranstaltungstagen. Und da ist Eishockey halt einer der Mieter. Natürlich zahlt also der Anschütz Sportclub, zahlt der Anschütz Entertainment Group dann eine Miete, also das Geld geht von der linken in die rechte Tasche, aber wird dort halt verbucht und das ist für Anschütz entscheidend. Ja, also der Philipp Anschütz in USA, der jetzt auch schon, glaube ich, Richtung 80 geht, der hat jetzt da kein großes Interesse, ob die jetzt deutsche Meister werden. Den interessiert vielleicht, wie seine Teams in Amerika abschneiden, also die LA Kings und was er da alles noch hat im Basketball und ich glaube im Fußball ist er engagiert. Also was bei dem vor Ort ist, das wird ihm wichtiger sein, als was jetzt da in Deutschland dann abspielt. Hauptsache die Kohle mit diesem Gesamtprojekt Halle am Ostbahnhof, die stimmt.
Dann lasst uns doch zu den nächsten Teams kommen. Die haben wir punktgleich auf Platz 4 und 5 gesetzt in unseren Schätzungen. Lass uns anfangen mit dem ERC Ingolstadt. Wir kommen mal wieder in den Süden. Jetzt weiß ich nicht, Martin, ich nehme nicht an, dass du dazu was sagen willst.
Doch, doch.
Doch,
kein Problem. Okay.
Dann gerne.
Freies Feld. Ich würde den ERC so ein bisschen als so eine kleine Wundertüte bezeichnen. Es kamen viele Spieler, die schon nachgewiesen haben, dass sie eigentlich ganz gut sind, wie Foucault, der auch der Topscorer der Vorbereitung jetzt war und Greilinger im Powerplay ersetzen wird. Als primärer Schütze, nachdem er einen exzellenten Schuss hat. Trotzdem, also der war verletzungsanfällig und auch bei anderen Spielern weiß man nicht so, ob die das liefern, was man erwartet. Mirko Höflin zum Beispiel, der sich jetzt auch noch verletzt hat. Insofern der ERC, also Sportdirektor Larry Mitchell ist so ein bisschen ins Risiko gegangen, aber das finde ich auch die richtige Lösung, weil du als ERC sonst im oberen Mittelfeld halt mitspielst und keine Aussichten hast, mal irgendwas Richtung Halbfinale, Finale zu erreichen. Und wenn du ein bisschen pokerst, ein bisschen Risiko gehst, dann kann das auch mal gut gehen. Aber ja, es muss schon viel aufgehen, damit der ERC ganz oben mitspielt. Das erwarte ich nicht. Ich erwarte schon, dass Foucault ein Top-Transfer ist. Meiner Meinung nach einer der besten oder talentiertesten Spieler zumindest der Liga. Auch den Transfer von Colin Smith sehe ich jetzt nicht so negativ, wie er allgemein gesehen wird. Den halte ich eigentlich, oder was ich so höre, ist es eigentlich schon ein ganz guter Mittelstürmer, der auch die erste Reihe, glaube ich, anführen wird beim ERC. Frage ist nur, ob die der Esprit oder die Genialität, Genialität ist das bessere Wort, von Thomas Greilinger ersetzt werden kann. Der hat ja gerade in Verlängerungen den ERC immer wieder gerettet in den vergangenen Jahren. Das 3 gegen 3 ist einfach sein Spiel, da ist er kaum aufzuhalten gewesen. Da habe ich so ein bisschen Fragezeichen, ob diese Genialität da ist und ob die Verteidigung gut genug ist. Ich habe jetzt nicht so viel in der Vorbereitung gesehen, ehrlich gesagt nur 2 Spiele vom ERC. Gegen Bozen sind sie komplett ins offene Messer gelaufen, also das Umschaltspiel hin zur eigenen Defensive funktioniert beim ERC nicht sonderlich gut und da ist noch viel Arbeit da. Deswegen, weil ich dem Club verbunden bin, habe ich den jetzt in den Top 6 getippt. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es dann auch so kommen wird. Aber ja, so um den 6. Platz werden sie mitspielen, sage ich.
Da würde ich sie auch ungefähr sehen. Also mir gefällt, dass sie ein gutes Torwart-Tandem haben. Mit Jochen Reimer, der da seine Karriere wieder etwas beflügelt hat. Und mit dem Timo Pielmeier. Der Mitchell hat relativ konservativ eingekauft, also nicht nach der ganz großen Scouting-Tour in der American Hockey League, sondern auch in der DEL so geschaut, was da an Ausländern ist in Schweden. Also hat auch nicht so wahnsinnig viel verändert an der Mannschaft. Er hat halt nach wie vor seine Buddies, die er irgendwann mal für sich entdeckt hat, wie den Colton Jobke oder den vor über 10 Jahren den Darren Olver. Das sind halt seine Leute, das sind diese alten Verbindungen. Es wird wahrscheinlich nie mehr so ein Ingolstädter Team geben, wie dasjenige, das vor 5 Jahren Meister geworden ist. Aber für mich sind sie eigentlich so eine feste, verlässliche Größe, die nicht die großen Schwankungen von Saison zu Saison durchläuft. Und ich finde es auch gut, dass sie den Willi Koistinen weiter behalten haben. Die letzte Saison war jetzt nicht so brillant wie das halbe Jahr, das er zuvor gehabt hat. Er ist jetzt, glaube ich, auch verletzt. Ja, ich weiß auch nicht, wie lange das dauern wird, aber das ist eigentlich ein Spieler, den man schon sehr gerne dann in der Liga sieht, wenn er wirklich auf seinem Niveau spielt. Oder auch ein Peter Tatiček, das sind Leute, die haben jetzt vielleicht zuletzt nicht so wahnsinnig performt, aber da weiß man, die können eigentlich was. Und ich habe Ingolstadt immer ganz gerne angeschaut, weil die eigentlich so ein schönes, fluides, technisch beschlagenes Eishockey spielen, nicht so rumpelig wie die anderen. Und also für mich so eher die obere Region, bessere Mittelklasse.
Gerade die Spieler, die du ansprichst, sind eher so ein bisschen die Sorgenkinder. Also Tatiček scheint keine Rolle mehr so zu spielen, hat sich da in einem Eishockey News Interview letztens auch sehr klar geäußert. Der ist eigentlich 13. Stürmer oder 8. Verteidiger, je nachdem. Er kann beide spielen. Und Koistinen fällt insgesamt 6 Wochen aus. Also jetzt müssen noch 3 Wochen sein. Der hat da so ein bisschen das Pech, weil wenn der ins Laufen kommt, wie du sagst, ist er sicher einer der besten Spieler, wenn bei ihm alles zu 100% in Ordnung ist, dann ja. Ansonsten ist er ein gefährlicher Quarterback im Powerplay und ein guter Skater, obwohl er doch schon, glaube ich, 36 ist. Aber ja, es sind so ein bisschen die beiden Sorgenkinder beim ERC. Wenn die zu alter Stärke beide zurückkehren sollten, dann wäre es eine super Mannschaft.
Interessantes Spiel übrigens Hans Detsch, der aus Augsburg gekommen ist. Ja, das ist also einer, der provoziert, der kann gut provozieren, ja, wird von Trainern auch bewusst dafür eingesetzt, hat sich spielerisch allerdings auch gesteigert und mir imponiert, das ist einer, der kennt keine Angst. Ja, also der schlägt sich dann auch mit einem, der 10 Kilo größer und 10 Kilo schwerer, einen halben Kopf größer ist, der bricht sich dann halt die Nase, ja, der operiert sich dann gleich selber auf der Bank und lacht dann noch drüber. Also solche Typen brauchst du ja auch. Nicht in jeder Mannschaft, aber ab und zu mal in einer.
Als Augsburger wurde sein Zugang natürlich in Ingolstadt sehr...
Ja, er ist ja ein Allgäuer.
Genau, richtig. Er ist kein Augsburger, aber als von Augsburg kommend... Wurde erst ein bisschen verspottet, Mittlerweile ist es allerdings so, dass der ERC nur die Spiele gewonnen hat, wenn Hans Detsch dabei war, wenn er im Aufgebot war. Und der scheint sich da ganz gut zu schlagen und ist so ein kleiner Publikumsliebling. Also es gibt da schon Hashtags für ihn in Social Media und kommt ganz gut an.
Ja, so einer kann an bestimmten Orten dann beim Publikum ganz einfach zünden, ja, mit seiner Art. Genau. Und wenn jemand mal irgendwie eine richtig gebrochene Nase sehen will, dann soll er mal googeln, vielleicht Hans Detsch Frisbee, weil der hat sich vor 2 Jahren bei den Augsburger Panden in der Saisonvorbereitung beim Frisbee-Spielen mal die Nase gebrochen. Die haben also in einem Park Frisbee gespielt und er hat sich dann irgendwie, er hat die Scheibe gefangen, hat sie in dem Moment umgedreht und ist voll in den Mitspieler reingelaufen. Und die Nase, also wer mir den Winkel benennen kann, da wäre ich sehr dankbar. Ich glaube, dass da irgendwie so ein 45-Grad-Kurve in der Nase drin ist. Aber auch auf diesem Bild, das er gleich bei Instagram veröffentlicht hat, lacht er zu seiner gebrochenen Nase.
Ja, ich habe es gerade mal aufgerufen. Sollte man, wie soll ich sagen, liebe Kinder, bitte nicht nachmachen.
Und schaut immer, wenn euch dreht beim Frisbee, ob einer da steht.
Eine sehr schöne Nase hat auch Daryl Boyce. Bitte mal Daryl Boyce Nose googeln, hat er sich in der NHL. Das ist wirklich asozial. Also das nur über 18 bitte anschauen.
Wir sind ja bei der Aufnahme, so. Man kann es ja sagen, mittlerweile um 23.45 Uhr, da darf man das dann senden. Da darf man dazu aufrufen. So, jetzt haben wir auch noch hier den Schönheitsteil dabei. Mal wieder zurück zum Sport Tube. Über den Rhein rüber von Köln, da gibt's so einen Ort, über darf man, ich weiß nicht, ob wir den nennen dürfen, wie das so ist, aber die haben kräftig ihren Kader durcheinander gewirbelt, ganz viele neue Spieler und da hat sich kräftig was getan. Und wenn ich unsere Einschätzung so glauben darf, dann ist es ziemlich gut, was sich da getan hat.
Das sah zumindest in der Vorbereitung schon ziemlich gut aus bei Düsseldorf, ja.
Zwei Dinge, bevor wir über Düsseldorf sprechen. Erstens von dieser Stelle alles Gute an Alexander Sulzer. Und zweitens, die DEG hat heute die Vertragsverlängerung mit Harold Reiss, ich glaube, bis 2022 bekannt gegeben. Jetzt.
Tube. Ja, genau, bis 22. Ja, ich fange mal da an, wo es letztes Jahr aufgehört hat. Im Viertelfinale, in den Playoffs, ist man dann ja an Augsburg gescheitert. Knapp. War vielleicht ein bisschen mehr drin. Am Ende ist dann das passiert, was ich als Kölner gerne den Philipp Gugula-Effekt nenne. Seine Reihe hat überhaupt nicht mehr performt in den Playoffs und das war eigentlich die einzige Reihe der Düsseldorfer, die überhaupt funktioniert hat. Die zweite Reihe, die man gerne ans Laufen gebracht hätte, die hat's nicht getan, um Ken-André Olimp und jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Genau, richtig, um Kalle Riddermal, der jetzt seine Karriere beendet hat, ganz kurzfristig und auch da musste man dann noch mal ein bisschen nachlegen. Das hat man aber gut gemacht. Luke Adam aus Mannheim verpflichtet. Ich habe ja gestern euer Mannheim-Pamphlet mir schon mal angehört. Ja, das ist ein Spieler, der kann der DEG gut weiterhelfen. Das reicht vielleicht nicht mehr für die Teams ganz oben in der Liga, aber für Düsseldorf glaube ich, das passt.
Das reicht nicht für Pavel Groß vielleicht.
Ja, das mag auch an der Stelle stimmen. Sie haben Chad Nearing aus Bremerhaven verpflichtet. Ich glaube, an dem waren noch einige andere Teams dran. Wurde auch mal mit den Haien in Verbindung gebracht. Ob da was dran war, weiß ich nicht. Ingolstadt habe ich in dem Zusammenhang auch mal gehört. Offensiv glaube ich mit der Rückkehr auch von Maxi Kamera, der sich übersee nicht durchgesetzt hat, der jetzt wieder zurückgekommen ist. Tobi Eder aus München, der da jetzt noch dabei ist. Vielleicht ein Jerome Flake, der noch mal wiederkommt. Da haben sie nichts Schlechtes im Sturm und das hat auch die Vorbereitung so ein bisschen gezeigt. Also haben wirklich in den meisten Spielen ziemlich ordentlich gescored. In der Verteidigung sehe ich es bei Düsseldorf so ein bisschen. Angefangen bei der Torhüterposition, nichts gegen Matthias Niederberger, aber das ist auch so ein Typ Torhüter, der eine starke Nummer 2 eigentlich braucht, um seine volle Leistung zu entfalten. Jetzt hat er mit Hendrik Hane als Backup einen, der kommt direkt aus der DNL. Immer schwierig, kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren und dann muss man sehen, wie das ausgeht. Die Düsseldorfer wollten eigentlich die letzte Lizenz noch nicht ziehen, mussten das aber jetzt mit der Erkrankung von Alexander Sulzer, haben sie Marc Zanetti gegeben. Wieder einer, der nach Düsseldorf zurückkehrt, war auch in diesen schwachen Düsseldorfer Jahren damals im Team. Ja, hat inzwischen in der SHL und in der KHL gespielt, ist nicht der Scorer, also das ist keiner, der jetzt von hinten viele Punkte macht, aber einer, der hinten aufräumen kann. Aber das ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem. Da ist Bernhard Ebner hinten, der für ein bisschen Offensive sorgen kann, aber ansonsten sind das eigentlich nur reine Defensivverteidiger, den die Düsseldorfer haben. Also da wird von hinten nicht viel kommen. Das müssen die Stürmer alleine kreieren und dann muss man einfach mal gucken, wo es hingeht. Top 6 traue ich ihnen dieses Jahr auch wieder zu. Ob es besser wird als letztes Jahr, muss man sehen. Ich selbst habe sie auf 6 gehabt in meiner Tabelle. Also wie gesagt, da die Teams von 3 bis 6 hatte ich dieselben, die es letztes Jahr auch waren, nur ein bisschen durcheinander gewürfelt. Ja, das werden wieder schöne Derbys gegen Düsseldorf. Also da wird schon wieder einiges abgehen, glaube ich.
Phil, du hast die Düsseldorfer auf 4 getippt. Was siehst du denn so stark an ihnen? Jetzt bitte nicht den Satz sagen, es wird eng und es kann in jede Richtung ausgehen. Der ist jetzt verpönt.
Der ist leider schon weg, ja, der war ausverkauft.
Ja, Joker müssen wir dann nehmen.
Ich glaube, dass jetzt ein paar ziemlich gute Moves gemacht haben. Klar, ähnlich großer Umbruch wie auch bei Iserlohn. Iserlohn jetzt eher hinten eingeordnet. Düsseldorf vorne, wie du gesagt hast. Auch einfach dem geschuldet, weil Düsseldorf natürlich von der Qualität und Quantität ganz andere Transfers tätigen kann, gerade aus dem Finanziellen her. Ich sehe es aber ähnlich wie Tube, den Sturm sehe ich gut aufgestellt und wenn es mit der Defensive klappt, dass da Output kommt, offensiver Output natürlich, dann kann es doch bis Rang 4 reichen. Ist natürlich ein bisschen schwer jetzt mit der Erkrankung von Alex Sulzer, ganz klar. Mit Nikolas Jensen aus Bremerhaven hat man natürlich auch nochmal einen richtigen Typ Abräumer geholt. Ist auch auf den jungen Positionen, finde ich, gut und tief besetzt. Auch in der Verteidigung Alex Dersch, der ja schon in der vergangenen Saison einen Vertrag in Düsseldorf unterschrieben hat, ist ja ein Landshuter, ist dann aber nochmal in die Q-League gegangen, also in die CHL-Nachwuchsliga rüber. War dort in Charlottetown, gilt auch als Talent, 2000er Jahrgang, auch sehr gespannt, wie der eingesetzt wird, wie er einschlägt. Auch ein Alexander Urbom, der Schwede, der direkt aus der SHL kam, auch mit Nordamerika-Erfahrung, aber auch natürlich wieder, da drehen wir uns ein bisschen im Kreis, reiner Defensivspieler, aber definitiv kein schlechter. Von daher, Potenzial ist da, wenn die auf der anderen Seite, wenn die Pässe von der blauen Linie kommen und die Stürmer da stehen, um sie zu verwerten, dann triffst du letztlich auch und dann sammelst du die Punkte ein. Von daher bin ich traue der Düsseldorfer AG schon recht viel zu, zumindest das Viertelfinale soll es wieder sein und dann wird man sehen, was Harry Kreis und seine Mann daraus zaubern.
Günther, wer könnte besser was zum neuen Trainer der Kölner Haie sagen, die wir auf Platz 3 haben? Tube, du darfst dich dann gleich ausbreiten als du. Was bekommen die Kölner Haie denn mit Mike Stewart an die Bande? Meine Einschätzung von außen ist, es gibt so, ich soll sagen, klar, die zwei großen Teams mit den beiden, vielleicht Top-Trainern der Liga. Aber ich sehe Mike Stewart da nicht weit weg, was seine Coaching-Qualitäten angeht.
Ja, also zum ersten Mal eigentlich seit Jahren nimmt man Köln in erster Linie über eine mutmaßlich starke Trainerfigur wahr. Also bisher hat man immer auf den Kader geschaut und da war jetzt gar nicht so ausschlaggebend, wer dann dahinter der Bande stand, ob das ein Klosten war oder der Liebling von Martin. Und, oder Peter Dreiseitel. Jetzt ist man, glaube ich, entschlossen, für diesen Trainer sehr viel zu tun. Ja, also der bringt einiges mit Er hätte gern noch mehr mitgebracht, er hätte gern Tuomo als Assistenten mitgebracht. Er hatte auch einen exzellenten Athletiktrainer in Augsburg, den Sven Herzog. Der wechselt auch, allerdings ist er zum FSV Mainz 05 in den Fußball gegangen. Ja. Und er hat dann auch den Ulf Wallisch, ein Österreicher, der ist Mental- oder Performance-Trainer, so, ja, so ein bisschen Guru-Typ, glaube ich, den hat er auch mitgenommen. Und er trifft natürlich in Köln auch auf ein paar Leute, die er schon hatte, also den Ben Hanowski, der unter ihm in Augsburg schon gespielt hat. Ich glaube auch, dass Sebastian Uvira noch die Zeit unter ihm erlebt hat. Und natürlich mit John Matsumoto, der in Augsburg jetzt nicht das erfolgreichste Augsburger Jahr, ich glaube, es war das erste oder zweite Steward-Jahr, ich glaube das erste. Und aber die beiden haben sich gut verstanden und Matsumoto hat ja nach dem ersten schwachen Deutschlandjahr in Schwenningen, hat er in Augsburg ja dann richtig gezündet und sich über dieses Sprungbrett dann ja auch für den schönen Vertrag in München empfohlen. Also Matsumoto hat sehr gut funktioniert unter Stewart und ich glaube, dass er auch ein absoluter Wunschspieler von ihm war. Er hat eine gute Art zu kommunizieren. Er kommt mit der Mannschaft klar, weil er den Eindruck vermittelt, gerecht zu sein, nahbar, gleichzeitig aber auch streng. Ja? Also wenn irgendwas nicht funktioniert nach seinem Gusto, dann wird er das die Mannschaft auch spüren lassen. Er arbeitet sehr methodisch. Ich nehme an, dass die in Köln dann auch diese Chip-Erfassung einsetzen werden von einem Münchner Startup, die also in Augsburg einen sehr großen Einfluss hatte auf seine Arbeit. Also er hat die ganze Trainingsplanung wirklich nach diesen wissenschaftlich erhobenen Daten ausgerichtet und er ist sehr akribisch, ja, also was Spielsituationen betrifft, Taktikschulung, da ist er sicher up to date und so kommt es eben, dass mit einem ganz gut ausgestatteten Kader, der nicht so gut ist wie der Kader von München oder Mannheim, aber eben über die Figur des Trainers und dadurch, dass er bewiesen hat, ja, dass er eine Mannschaft auf den Punkt hinbringen kann und so richtig pushen kann, mal Richtung Playoffs, dass daraus eben die Hoffnung resultiert, dass die Haie, sagen wir mal, zumindest das Halbfinale erreichen und da vielleicht dann einmal überraschen können.
Tube, Günther sprach von viel taktischem Training auch. Es gab ja letztes Jahr die Situation, ihr habt es ja dann bei heimspiel.de geschrieben, nach der Entlassung von Dreisaitl, dass sich die Mannschaft mehr gewünscht hat. Genau das, also mehr Taktiktraining, mehr Videoschulung, dass das ein Thema war, was dann auch zu dieser Trennung geführt hat an der Stelle. Insgesamt, wie ist denn dein Eindruck bisher? Kommt Stewart entsprechend an? Wie war so die Vorbereitung in Köln?
Ja, also da kann ich dem Günther nur zustimmen. Alles, was er gesagt hat, trifft natürlich auf Mike Stewart zu. Er kennt ihn natürlich auch. In Köln kennt man ihn nicht, aber das, was man von ihm kennengelernt hat, ist genau das, was er gerade gesagt hat. Es wird ein bisschen dauern. Ne? Es ist ein System, was hier noch nicht gespielt worden ist, was er gerne implementieren möchte. Und dafür reichen 5 bis 6 Wochen normalerweise nicht. Ne? Das hat er auch die Tage bei mir am Mikro wieder gesagt. Das wird sich noch ein bisschen ziehen. Das muss man jetzt versuchen, nebenbei in den Liga-Alltag ein bisschen mit einzubeziehen. Er findet, das Team ist weiter, als es an der Stelle eigentlich schon sein sollte. Von seiner Einschätzung nach, was natürlich ganz gut ist. Und da muss man eben gucken, was draus wird. Klar, mit John Matsumoto und Ben Hanowski, die kennt er beide. Ich glaube auch Sebastian Uvira müsste er noch kurz kennengelernt haben in Augsburg. Von daher ist da auch schon so ein bisschen Bindung dann da. Ja, und dann wird man einfach sehen, was die Haie zu leisten imstande sind. Lieblingsthema Peter Dreisaitl letztes Jahr. Ich bin immer noch der Meinung, der größte Vorteil, den Peter Dreisaitl den Haien gebracht hat, ist, dass wir letztes Jahr wieder ein Team gehabt haben, was wirklich diesen Namen Team auch verdient hat. Wo diese Teambildung mit Sicherheit auch damit zu tun hatte, dass der Trainer eine absolute Graupe war. Das muss man ganz klar sagen.
Der hat Teambuilding gegen den Trainer.
Ja, im Prinzip, das ist das, was sich als Team somit am meisten zusammenschweißt oder wo es sich dann halt völlig rausbringt, wenn der Trainer halt kacke ist. Es gab keinerlei Videoanalyse, die von ihm selber ausgegangen ist. Es wurde dann in der Länderspielpause mal gemacht. Das kam allerdings nicht von ihm, sondern das kam von weiter oben. Wir haben es, glaube ich, geschrieben. Gustav Wessler wollte mehr Pausen haben letztes Jahr. Die hat er nicht bekommen. Da lässt man einen Hannibal Weizmann, der mit Sicherheit das Zeug hat, mal zu einem guten DL-Torhüter zu werden, lässt man auf der Bank versauern. Braucht ihn dann auf einmal in den Playoffs. Schwupps, weil Gustav Wessler krank geworden ist in den ersten beiden Spielen im Halbfinale gegen Mannheim. Der macht da seine Sache gut. Und du denkst dir, warum hat man das nicht vorher gemacht? Weil das hat man in der Saison gesehen. Gustav Wessler wirkte völlig überspielt zwischendurch. Und von der Kaderzusammenstellung her warst du einfach brutal langsam. Also schnell geworden sind die Haie erst in der Saison, als ein Freddy Tiffels dazu kam, als dann ein Rock Teacher dazu kam. Da hat man dann so ein bisschen mehr Speed bekommen. Aber ansonsten, ja, die Haie haben letztes Jahr das Beste draus gemacht, noch am Ende, was sie draus machen konnten. Und mit ein bisschen weniger Verletzungspech wäre da vielleicht auch nochmal so ein Sieg oder zwei im Halbfinale drin gewesen. Ich glaube, Mannheim hätte man über 7 Spiele nicht schlagen können. Aber ein bisschen mehr fordern können hätte man sie vielleicht. Und dieses Jahr hat man sich gut verstärkt. Das Problem ist, dass auch in Köln natürlich ein bisschen das Portemonnaie angeknapst worden ist. 11 Abgänge, und wir reden jetzt nicht über Spieler aus der dritten, vierten Reihe, sondern wirklich über Hochverdiener, die da gegangen sind, und man hat nur 6 Neuverpflichtungen. Das merkt man, Marcel Müller ist immer noch nicht fit. Das heißt, man hat momentan als 12. Stürmer wechselweise Robin Palka oder Mick Köhler. Die haben das letztes Jahr teilweise bei den großen Verletzungssorgen dann gespielt, aber vorher halt eigentlich noch nicht. Hinten in der Verteidigung sieht es ein bisschen besser aus. Da haben wir 7 gestandene Verteidiger, wenn man als Verteidiger Colin Okpikile noch dazu nimmt, der vielleicht sogar Pascal Ceresen so einen Top-6-Rang ablaufen kann momentan. Dahinter hat man einen Simon Gnüpp, gerade 18 geworden. Herzlichen Glückwunsch schon mal nachträglich, Simon. Kein Gitter mehr, wunderbar. Könnte noch 2 Jahre DNL spielen, spielt aber jetzt in Bad Nauheim in der DEL2. Dann hast du dahinter als 9. Verteidiger einen Max Glötzl. 17 Jahre traut man den Scouting Reports der Amis, und ich weiß, ihr in Mannheim tut das momentan, wird er bezeichnet als größtes deutsches Verteidigertalent, das nicht Seider heißt.
Es gibt momentan keinen Tag, wo wir nicht irgendeinen Link geschickt kriegen bei Eiszeit FM, wo irgendjemand in Detroit was zu Zeider getwittert, geschrieben oder sonst was hat. Das ist aber auch schön so, so soll es ja auch sein.
Ja, deswegen, und Glötzl, wie gesagt, auch 17 hat letztes Jahr auch als Schüler schon DNL gespielt. Wenn es knapp wird, glaube ich, kriegt er eher den Call-up als Simon Gnipp. Gerade weil er einfach auch die Statur mehr hat und Simon Gnipp in Nauheim da jetzt wirklich spielen soll. Er hat auch teilweise erste Verteidigung gespielt in der Vorbereitung da. Ja, und im Sturm, wie gesagt, ne? Hallo John Matsumoto, zweitbester Scorer letztes Jahr. Warum man ihn nicht letztes Jahr schon geholt hat, weiß ich nicht. Hätte ich auch gerne gehabt. Dieses Mal wird mit Sicherheit die Personalie Mike Stewart auch da eine Rolle gespielt haben. Und dann muss man einfach schauen, wie man vorne diesen Output schafft, den man letztes Jahr eben nicht gehabt hat. Hinten raus haben wir auch unseren kleinen Provokateur bekommen mit Sexil. Da bin ich mal gespannt drauf, wie der sich in die Liga einführen wird. Und dann schauen wir mal, was geht. Ich habe uns auf 3 getippt. Ich habe lange geschwankt, ob ich die Haie auf 2 setzen soll oder nicht. Und dann, wenn wir jetzt gleich dann zum zweiten kommen, gab es noch so eine unbedeutende Nachverpflichtung bei den Münchnern, die mich dann wieder darauf gebracht hat. Ja, die haben vielleicht doch ein bisschen mehr Tiefe.
Jetzt nimm doch nicht die Spannung raus, wenn du auf 2 getippt hast, weil damit auch klar wäre, wenn du auf 1 hast. Aber ja, Martin.
Nur ich.
Ja. Martin, du hast die Kölner auf 2 getippt als einziger von uns. Was? Ja. Bringt dich dazu? So ein bisschen Spannung, Beef mit München?
Nö, gar nicht. Ich hab tatsächlich vor der Verpflichtung von Sanguinetti getippt. Insofern könnte ich das jetzt auch ähnlich wie Tube so ein bisschen revidieren. Ich glaube einfach, bei Köln ist so eine jetzt die richtige Stimmung drin. Die sind so, das hat man schon im Viertelfinale letztes Jahr gemerkt, dass irgendwie so ein bisschen ein Aufbruch da, die Rückkehr von Philipp Walter, mittlerweile Geschäftsführer, glaube ich, hat dem Club ganz gut getan. Mit Stuart hat man jetzt einen richtigen Trainer, der auch in der ja, grellen Presselandschaft in Köln bestehen kann und auch mit seiner, ja, mit seinem generalartigen Auftreten in der Mannschaft so ein Ansehen hat. Wenn es er nicht schafft, dann keiner. In Köln sind schon deutlich unsympathischere Trainer gescheitert, um den Witz von Günter Klein aufzunehmen. Ja, also ich denke, die haben so, da kann sich was entwickeln. Ich glaube tatsächlich auch, dass vom Kader her München eigentlich stärker besetzt ist. Aber wenn sich Köln so in eine Euphorie reinspielt, und das traue ich ihnen in diesem Jahr zu, dann können die auch auf 2 theoretisch einlaufen. Ich habe es ehrlich gesagt auch auf 2 gesetzt, weil eigentlich jeder München als 2 und Mannheim als 1 getippt hat. Ich wollte mal was anderes machen.
Dann lass uns doch auf das Team schauen, Günther, das außer dir und außer Martin alle auf Platz 2 getippt haben. Günther, bei dir sind sie 14er geworden. Was macht München so schwach? Nein.
Ja, die trinken die falschen Sachen, dieses pappige Zeug. Ja. Da wird der Trainer nur wuschig und schreit dann fucking
Bullshit. Hat der sich wieder einbekommen so mittlerweile?
Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, also das wird morgen der Fall sein. Da ist der Open Locker Room bei den Münchnern. Ja, ich glaube, der hat sich sehr schnell wieder eingekriegt. Mir hat auch Gernot Trübke heute eine interessante Geschichte erzählt. Also Jackson hatte voriges Jahr ja auch 2 kleine Auftritte. Das eine war gleich in Mannheim, Pressekonferenz in der Finalserie, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, in Augsburg mal in der Hauptrunde, da ist er aufs, genau, aufs Eis gestürmt. Ja. Und da ging es um eine Strafe für eine Bankstrafe, glaube ich. Und da hat Gernot Trübke heute erzählt, dass bevor die DEL über den Fall entschieden hat, Jackson angerufen hat und hat gesagt, ich bin schuldig und ich entschuldige mich, was muss ich zahlen? Ja, also er hat dann, er sieht es dann relativ schnell auch immer ein, dass das dann Unfug war, wobei das jetzt halt in Ambri Piotta natürlich schon ein extremer Fall war, der natürlich sehr, sehr öffentlich geworden ist, dadurch, dass er verkabelt war und das ja auch entgegen den Absprachen, das muss man auch sagen, das Mikrofon dann live aufgedreht war, ja, weil die Vereinbarung ist ja eigentlich, um dem Menschen, der verkabelt wird, eine gewisse Sicherheit zu geben und damit er authentisch sein kann und sich eben nicht mit Rücksicht auf das Mikrofon dann verstellen muss, dass man zu ihm sagt, wir filtern das, also wir lassen dann Obszönitäten weg, die du sagst, und wir senden dann nicht live, wir würden so eine Einblendung ja nur zeitversetzt machen. Und sie haben ihn natürlich dann, sie haben ihn reinlaufen lassen, ja. Also ich weiß nicht, ob da die Schweizer die Regie hatten. Ich nehme es dann an, dass die das Signal gestellt haben. Also da steht er jetzt halt öffentlich natürlich blöd da. Ja, also sonst ohne den Ton hätte man halt gesehen, dass der sich so ein bisschen rumfetzt, ja, wild gestikuliert in Richtung des Schiedsrichters und vielleicht da seine Tafel durch die Gegend schmeißt. Aber es wäre jetzt natürlich nicht so obszön und so drastisch rüberkommen, wie es der Fall war. Aber der hat sich jetzt sicher eingekriegt. Wenn man über die Mannschaft spricht, sie hat sich ja nicht großartig verändert. Was man feststellen kann, ist, dass die Münchner versuchen, ein Defizit aus dem vorigen Jahr zu beheben. Also das Problem voriges Jahr im Vergleich zur Meistermannschaft von 2018 war der Verlust an Genie, an Kreativität, dass O'Coin aufgehört hat, dass Cahoon in die NHL ging. Auch die Tore von Brooks Masek haben gefehlt. Ja. Und vor allem diese Positionen Cahoon, O'Coin, die sind eigentlich dann vakant geblieben. Man hat dann den großen Namen verpflichtet voriges Jahr mit Matt Stajan. Da hat sich allerdings die Skepsis bestätigt. Ich bei manchen Spielern habe die mit unglaublich vielen NHL-Spielen kommen. Man muss immer genau schauen, welche Rolle haben die zuletzt eingenommen. Die Rolle von Stajan war, er war die letzten Jahre ein Spieler der vierten Reihe bei einem nicht sehr guten Team. Er hatte 8, 9, 10 Minuten Eiszeit pro Spiel. Er hat in München natürlich eine größere Rolle gespielt. Er hat Punkte geliefert. Ja, er ist ein Spieler, der wenig Fehler macht. Aber letztlich, er war kein O'Coin, er war kein Cahoon. Er war halt einer von mehreren. Er hat dem Team Tiefe gegeben. Um es mal drastisch zu sagen, er war auf einem hohen Niveau ein Mitläufer. Auf dieser Position hat man jetzt Derek Roy geholt, der zuletzt in Schweden war, der eine auch sehr beachtliche NHL-Vita mit fast die 800 Spiele hat. Der bringt aber im Vergleich zu Stage jetzt mehr das mit, was München braucht. Ja, ein kreativer Spieler, der das Spiel unheimlich gut lesen kann, der Lücken sieht, der wendig ist, der tolle Pässe schlägt. Das Alter von mittlerweile 36 sieht man ihm nicht an. Eine andere interessante Ergänzung zu ihm ist auch Chris Borg, also ein Mann mit einem berühmten Vater, hat auch so NHL-Erfahrung. Ich glaube, er ist ein ganz guter Torjäger. Er ist klein. Er hat so ein bisschen dieses Yannick Seidenberg-hafte, so von der ganzen Erscheinung. Ich habe mittlerweile ihn auch schon ein paar Mal ohne Trikot gesehen. Also so austrainiert wie Yannick Seidenberg ist er nicht. Da ist schon so ein mittlerer Ring zu sehen. Aber ich glaube, der ist so ein Spielertyp, der lebt da mehr von der Intuition und von der Aggressivität. Und der braucht vielleicht gar nicht diesen voll austrainierten Körper. Also wenn man jetzt so diese Münchner Mannschaft nimmt, die wirkt, sagen wir, in der Offensive sehr stimmig. Im ersten Sturm mit Haag und Elis ist Wolf rausgefallen, dafür ist Kogula da. Er ist jetzt vielleicht nicht die Persönlichkeit, die Wolf war. Das ist auch schwer, so eine Persönlichkeit zu finden. Aber er wird von der Punkteproduktion vielleicht sogar besser liefern, als Michael Wolf das in seinem letzten Jahr getan hat. Zweiter Sturm, Frank Mauer, Mark Vokes, Maxi Kastner, total eingespielt. Eine Alternative zu dem Sturm wäre Mats Christensen, der auch noch da ist. Dritter Sturm sind momentan die beiden neuen Kanadier, Roy und Borg zusammen mit Trevor Parks. Das riecht nach sehr vielen Toren. Und natürlich das Erfreuliche aus Sicht des deutschen Eishockeys ist dieser vierte Sturm. Mit John Jason Peterka, der 17 ist, der, glaube ich, einen Tag älter oder jünger als euer Tim Stützle ist. Mit Justin Schütz, der ein Jahr vor Moritz Seider jetzt im Draft war, jetzt nicht so hoch, aber der jetzt auch schon drüben im Development Camp war und die NHL so im Blick hat. Und dazu der Maxi Daubner, der den Sprung in die NHL nicht schaffen wird, aller Voraussicht nach, aber der mal deutscher Nationalspieler werden kann und der so eine gute, bodenständige und aggressive Art in dieses Spiel reinbringt. Und man muss ja sehen, dass ein etablierter junger Spieler wie Andy Eder dadurch seinen Platz verloren hat, dass die Münchner jetzt sagen, jetzt setzen wir die jungen Leute nicht nur ein, wenn wir wie im Vorjahr plötzlich 5, 6, 7 verletzte Stammspieler haben, sondern jetzt setzen wir sie von Anfang an ein. Das wird also sehr konsequent durchgezogen vom ersten Testspiel an über das Turnier in Kitzbühel, das sie gewonnen haben, auch durch die Champions League. Also dieser Angriff steht. In der Defensive, also München ist eine Mannschaft, die wenig Tore kriegt. Trotzdem hat sie eigentlich jetzt gar nicht so individuell spektakuläre Verteidiger. Andy Bodnarczuk fand ich jetzt eher eine Enttäuschung. Er hat aber offensichtlich noch einen Vertrag, ist jetzt noch da. Keith Olie ist halt ein Mann fürs Aufräumen, für die Härte. Ja, Daryl Boyd ist immer noch da, immer so ein bisschen unter der Wahrnehmung. Yannick Seidenberg spielt einen intelligenten Verteidiger. Blake Parlett ist neu gekommen aus der KHL. Da hat er beim chinesischen Team Kunlun gespielt. Ist gut, auch eine solide Ergänzung. Conny Abelshauser ist ein sehr guter Verteidiger. Für einen großen Spieler unglaublich wendig. Und nach diesen 6 war jetzt allerdings so eine Lücke. Dann kommen schon die beiden jungen Quas und Zitterbaden. Jetzt kommt eben dieser Name Bobby Sanguinetti rein. Offensivverteidiger, sehr viele Punkte gemacht in der Karriere. Allerdings neige ich ja, wie ich gesagt habe, dazu immer das letzte Jahr zu sehen. Das war jetzt bei ihm nicht so glorreich. Situation war wohl, dass er auf einen Vertrag in der Schweiz gehofft hatte. Das hat sich nicht ergeben. So musste er in die American Hockey League zurückgehen und weil er da eben halt nicht mehr ein Spieler der Zukunft ist, sondern ein Spieler aus der Vergangenheit mit Anfang 30, hat man ihm bei den Charlotte Checkers eine andere Rolle zugewiesen, dass er sich selber zurücknimmt, dass er mehr so auf die Spieler aus der NHL-Organisation achtet, dass er so eine Art Mentor spielt und die haben ja dann auch Playoffs gespielt. Und ab dem Halbfinale kamen dann wieder ein paar Spieler aus der NHL dazu, die verfügbar waren. Und da war dann für ihn die Saison beendet. Also er war nach den klassischen Kriterien im letzten Jahr jetzt kein absoluter Stammspieler und nicht mehr dieser rauschende Offensivverteidiger, der er zuvor war. soll er jetzt in München wieder werten. Er ist zuständig vor allem fürs Powerplay-Spiel und wahrscheinlich wird er dann in München seine Punkte machen. Das ist alles sehr stimmig, was München da aufs Eis bringt. Trotzdem glaube ich, dass nach wie vor halt dieses Besondere der Meistermannschaften fehlt und dass eben Mannheim in der ganzen Methodik und auch mit seinem Kader und auch mit der vielleicht noch hungrigeren Trainerfigur sich einfach einen Vorteil gegenüber München geschaffen hat in der letzten Saison. Und das war jetzt ein sehr langer Monolog, dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich habe gemerkt, wie ihr geseufzt und geächtzt habt.
Im Gegenteil, ich fand, dass du sehr fair warst.
Ich finde es, find es immer, ja.
Aber ich immer. Ja, schon, das schon aber weniger bissig als sonst, das meinte ich.
Weniger naja, also für den Letzten sind sie weggekommen. Letzte werden sie ja trotzdem.
Das war sehr behutsam. Aber für mich ist schon nochmal die Frage an die Runde. Ich gebe es mal Martin. Wir haben München, also wir haben Mannheim durch die Bank alle auf 1 getippt. Was fehlt München denn zu Mannheim?
Kleinigkeiten. Das geht da. Ja, ich finde, Mannheim hat insgesamt den besseren Kader. Und außerdem haben sie so Kleinigkeiten am Rande richtig. Also es hört sich jetzt negativ an, Kleinigkeit, aber ist es nicht mal, wie zum Beispiel das Farmteam in der zweiten Liga mit Heilbronn, weil de facto ist es wie ein Farmteam. Die jungen Spieler gehen dorthin und spielen dann auch in den vorderen Reihen in Heilbronn. Die Münchner haben keinen Zweitligapartner aktuell, so wie ich weiß, sondern Rissersee in der Oberliga. Das ist schon ein Unterschied. Und das kann schon auch noch ein kleiner Faktor sein, wenn es mal darum geht, es muss der Kader noch aufgefüllt werden wegen Verletzungsproblemen. Also ich denke, wegen so Kleinigkeiten sehe ich Mannheim vorn. Und wegen, ja, so ein bisschen, ich sehe den Kader insgesamt ein bisschen runder an in Mannheim.
Super, jetzt spinnt ja gerade die Technik. Tube, deine Einschätzung dazu. München wieder, also Mannheim war letztes Jahr, hatten wir schon vor der Saison weit vorne, weil genau die Faktoren gefehlt haben. München dies Jahr wieder näher dran an Mannheim oder hat Mannheim den Vorsprung eher vergrößert?
Schwierig. Ich würde tatsächlich eher sagen, dass Mannheim noch ein Stückchen weiter weg ist vom Rest. Werden wir auch gleich noch mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Ja, München hat jetzt mit Sanguinetti die Problemstelle eigentlich so ein bisschen geschlossen. Ne? Also auch da war, wie zum Beispiel, wie ich es bei Düsseldorf eben erwähnt habe, Verteidigung. In der Verteidigung haben sie wirklich viel. Konrads Abelshauser ist noch nicht wieder auf dem Stand, auf dem er vor seiner Verletzung war. Überhaupt überraschend, dass er jetzt wirklich tatsächlich schon wieder komplett dabei ist nach der Verletzung. Sanguinetti kann das mit Sicherheit lösen, wird natürlich jetzt seine 2-3 Wochen brauchen, bis er in voller Game-Shape ist, bis er ans Team gewöhnt ist. Da muss man am Anfang ein bisschen gucken, da wird vielleicht noch nicht ganz so viel passieren. Vorne haben sie gut eingekauft mit Derek Roy und mit Chris Borg. Das könnte dazu führen, dass Trevor Parks wieder das bringen kann, was man sich letztes Jahr schon von ihm eigentlich erwartet hatte. Ja, Philipp Gugula hat seinen Patrick Hager wieder. Das ist quasi so sicher wie das Amen in der Kirche. Und hinten raus hat man natürlich mit Justin Schütz und mit JJ Peterka zwei richtig gute Nachwuchsspieler. Bin auch mal ein bisschen drauf gespannt, wie sich Peterka und Stützle dann in diesem Jahr schlagen. Sind ja beides, ich glaube sogar gleicher Jahrgang, meine ich, oder nur knapp auseinander. Ja, beides super Talente. Peterka wurde früher höher eingeschätzt. Stützle kommt jetzt so ein bisschen aus seinem Windschatten raus die letzten 1-2 Jahre und ich bin mal gespannt, wie die das machen. Ich traue beiden zu, dass sie First-Round-Picks werden nächstes Jahr. Momentan hat Stützle ein bisschen die Nase vorne, aber so viele wie auch Stützle momentan beobachten, immer schon bei den CHL-Spielen, waren halt für Peterka auch schon die ersten Scouts immer dabei. Plus, dass da mit Justin Schütz natürlich noch jemand Zweites dabei ist, der auch schon gezogen worden ist, der jetzt noch in München bleibt. Sie werden vorne mit dabei sein. Mit dem Verletzungspech aus dem letzten Jahr muss man gucken, dadurch, dass sie die jungen Deutschen jetzt schon mit rangezogen haben, haben sie dahinter nicht mehr so viel, was sie dann noch auffüllen können. Haben vielleicht den Vorteil, dass man prinzipiell noch eine Lizenz offen hat. Da gibt es einen Jason Jeffrey, der ist noch verletzt, der wird erstmal nicht spielen. Ich gehe nicht davon aus, dass die Münchner ihn von Anfang an lizenzieren werden. Von daher kann man da im Zweifel sogar nochmal nachlegen auf der Position, wenn es dann im Sturm ein bisschen eng wird. Also die Münchner, die haben wieder das Potenzial, ins Finale zu kommen. Die werden in der Vorrunde gut sein. Die haben jetzt gut CHL gespielt. Und in den Playoffs ist sowieso eigentlich fast alles drin. Da kommt es dann immer ein bisschen auf die Tagesform an. Wen hast du als Verletzter? Auf wen triffst du? Kannst du den ganz starken Teams, in dem Fall zum Beispiel Mannheim, ein bisschen aus dem Weg gehen? Lass München letztes Jahr im Halbfinale gegen Mannheim spielen. Dann ist für München auch im Halbfinale Schluss. Dann haben wir jemand anders im Finale. Das muss sich dann alles zeigen.
Dann Phil, die letzte Frage an dich. Wer wird am Ende der Saison mehr zu feiern haben? John Jason Peterka oder Tim Stützle?
Ja, sehr fair. nein, Tuba hat es ja auch gesagt. Beide Spieler eines Jahrgangs, Peterka ein Jahr älter als Tim Stützle. Beide Riesentalente. Und wenn wir jetzt vom Feiern angehen, was die individuelle Leistung angeht, klar, dann allein Standort bestimmt, würde ich natürlich dem Stützle wünschen. Aber unabhängig davon, fürs deutsche Eishockey würde ich mich natürlich freuen, wenn beide abliefern und dann dementsprechend im kommenden Sommer hochgezogen werden.
Aber ich frage mal kurz dazwischen, nicht ein Jahr, ein Tag.
Einen Tag.
14.
Hast du ein Jahr gesagt? Ja. Peterka, ja. 14.01.2002, Stützle 15.01.2002.
Beide 2002er Jahrgang, genau, ja. Übrigens auch wie Lukas Reichel, von dem wir jetzt vorhin hatten.
Was war da 9 Monate davor los?
Ja. Stromausfall irgendwo. Wir müssen es nochmal nachvollziehen. Das machen wir aber in einer nächsten Sendung von Eiszeit FM, weil ich widerspreche Tube von Herzen ungern. Aber wir werden jetzt nicht mehr ausführlich über das Team reden, das alle auf Platz 1 getippt haben, außer Günther, bei dem natürlich die Augsburger Panther deutscher Meister werden.
Genau, und merkt euch den Namen Marco Sternheimer, er ist Jahrgang 98 und mittlerweile Stammspieler. Und der neue Augsburger Stolz hat jetzt in der Champions League also deutlich mehr Eiszeit als Jakob Meinschein, der von München kam und ja sogar schon Länderspiele hat. Und als auch der Mannheimer Alex Lambacher. Ist wirklich ein guter Spieler, macht jetzt seine zweite richtige Profisaison und kann man sich merken.
Definitiv. Ich habe ihn in den CHL-Spielen gesehen. Die habe ich mir allesamt von Augsburg gegeben. Ja, sehr guter Spieler. Gefällt mir gut.
Ja. Weil wir wären jetzt am Ende der Sendung angekommen. Weil
ihr habt ja gestern schon.
Wir haben gestern 1,5 Stunden über die Adler Mannheim geredet und seid uns nicht böse mit Blick auf die Uhrzeit. Günther ist, muss man dazu sagen, beim DL Media Day in Düsseldorf gewesen und ist halt. Wir haben den Dienstagabend auf, mittlerweile sind wir Mittwochnacht, 5 Uhr aufgestanden, es ist mittlerweile 0 Uhr 22. Wir haben die letztjährige Sendung mittlerweile um knapp 4 Minuten übertroffen von der Zeit her. Deshalb verweisen wir natürlich nochmal auf unser Adler Mannheim Spezial, was wir gestern aufgenommen haben, Philipp und ich, mit Antti Soramis. Ein Gruß geht nochmal raus an Flo an der Stelle, der uns zeitlich heute leider nicht möglich war teilzunehmen. Wenn ihr jetzt noch dabei seid, tausend Dank fürs Zuhören, aber noch größerer Dank an unsere Gäste. Ich sage danke an Tobias Bonk nach Köln. Hat danke, Tube.
Aber gerne.
Danke an Günther Klein. Günther, wir hören uns wieder diese Saison. Du weißt Bescheid. Wir rufen.
Fuck you.
Danke an Martin Wiemösterer für seine Premiere im Podcast überhaupt. Danke, Martin.
Gerne, gerne.
Und natürlich auch ein Danke an Phil.
Sehr gerne.
Und ihr könnt den Leuten folgen und ihnen schreiben auf Twitter, tube@highlife 83, Günther @Gyg 62 und Martin ist unter @Muidorfer zu finden. Und ich bin Sven und mich findet ihr unter @Zugzwang74 und wir sind Eiszeit FM und uns findet ihr bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter, bei Soundcloud, bei iTunes, bei Spotify und sonst noch überall auf diesem Planeten. Und ab dem Wochenende auch wieder in den Arenen der DEL. Wir freuen uns drauf, wenn es wieder losgeht. Ihr seid jetzt hoffentlich top vorbereitet. Das war Eiszeit FM DEL Saisonvorschau Teil 2. Wir hören uns wieder während der Saison. Bis dann. Tschüss.